Ich hasse diese Figur sofort. Ich finde, alles, was sie macht, ist wirklich, also man müsste das Tier einschläfern lassen.
Ja, harte Worte.
Der Rose.
Liebe Stubentiger der Lust, Ausnahme der Rose, euer Lieblingspodcast über Hörspiele, öffnet seine Katzenklappe und lockt euch mit einem saftenden Napf voll Nassfutter. Wir haben eine brandneue Folge für euch. Genießt sie schnurrend oder schmeißt versehentlich das teure Geschirr von der Anrichte. Und wir, das ist vor allem er. Der wunderbare Ehrenfelder Digitalkomedian, der mit hoch erhobenem Schweif über den Wohnzimmertisch stolziert und uns seinen After präsentiert.
Felix Scharlau.
Nur eine Katzentoilette weiter verscharre ich all die Dinge, die ich nicht mehr brauche. Ich bin Linus Volkmann. Heute sprechen wir über H.P. Kerkelings fragwürdigste Sidequest. Wir sprechen über Garfield, Folge 1. Eine Lasagne kommt selten allein.
Was habe ich mir da nur eingefangen? Einen zerstörerischen Kater, der auch noch fernsieht? Es glaubt mir keiner.
Doch, ich.
Warum kannst du nicht wie andere Katzen sein, Garfield?
Wenn das ein Quiz werden soll, mach schnell, es kommt gleich Tennis.
Ich glaube, du bist nicht richtig ausgelastet. Komm, Garfield, wir gehen joggen.
Viel Spaß, ohne mich.
Ja, guten Morgen, Felix. Du bist auch wieder dabei. Wir machen Podcast. Ist es nicht schön? Weißt du, wir sind da so wie ein Uhrwerk jeden Monat. Im ersten Sonntag kommt unsere neue Folge, aber wir nehmen sie doch immer sehr unterschiedlich auf. Diesmal ist es eine ungerade Folge. Das bedeutet, dass ich das Hörspiel ausgewählt habe, über das wir heute sprechen. Und ich bin jemand, der möchte ein wenig Zeit haben. Ich bin nicht so ein Typ, der so Deadline-versessen ist. Und deshalb nehmen wir relativ nah an deiner Folge auf. Du hast ja zuletzt eine gemacht. Die war dann irgendwie 12 Stunden, bevor wir sie veröffentlicht haben. Und bei mir ist es quasi umgekehrt. Also 12 Stunden nachdem der neue Monat losgeht, bin ich dran. Mhm. Jetzt sehen wir uns schon wieder.
Willst du jetzt deinen Arbeitswillen dadurch aufzeigen? Weil es ist schon so, ich bin spät dran, das stimmt. Aber jetzt, das war einmalig in der Geschichte von Ausnahme der Rose, dass ich da den Termin zweimal verschieben musste. Das war wirklich ein bisschen knapp.
Aber man wächst, finde ich, auch so zusammen, wenn man merkt, so, oh, jetzt haben wir tatsächlich Zeitdruck, du warst ja krank, völlig legit, also das tat mir leid, aber es ist ja okay, deshalb, dass es dann nicht funktioniert hat. Und dann haben wir das noch so ganz mit heißer Nadel dann gestrickt. Ich habe es an meinem Geburtstag noch gegenhören müssen, statt habe ich die ganzen Leute wieder heimgeschickt, weil ich sagte, nein, ich muss gucken, dass diese Folge rauskommt. Und dann haben wir es geschafft und ich habe mich dir dann wieder nahe gefühlt, weißt du, dieser komische Sache, ein äußerer Feind eint das Innere.
Also wenn das jetzt, ich denke ja, Friedrich Merz hört zu, ne? Also das ist ein Satz, sorry, wenn du mal aus dem Sondervermögen was rüber paypalen willst, nur zu. Ich finde, wir leben hier vor, wie die Gesellschaft funktionieren muss. Am Geburtstag arbeiten, am Wochenende auch noch. Sehr gut.
Auf jeden Fall. Und deshalb haben wir uns jetzt schon zuletzt gerade wieder gesehen. Aber dennoch möchte ich wissen, Felix, wie geht es dir? Nur mal ganz grob, damit wir einschätzen können, ob wir auf Grumpy Felix treffen oder auf Super Grumpy Felix.
Ersteres. Es ist ja, ich erzähle das jedes Jahr. Das weiß ich aber im Gegensatz zur Matratzengeschichte, dass ich das jedes Jahr erzähle. Wir haben jetzt, wo wir das aufnehmen, ja, es ist wieder Frühjahr. Das in vielen Landteilen Deutschlands denkt man sich so Frühjahr ganz normal. In Köln denkt man sich, scheiße Karneval oder geil Karneval. So, und das geht jetzt wieder los. Und wie du ja gesagt hast, die letzte Aufnahme ist erst ein paar Tage her. Ich bin aber jetzt schon wieder auf dem Weg zur Krankheit. Dabei war Karneval noch nicht mal da. Und wie ich jedes Jahr sage, wenn man wie ich eher kein Karneval feiert, dann hast du im Prinzip nichts gewonnen, weil du ja eigentlich nur die Krankheit verschleppst. Also die Leute gehen alle feiern ab Donnerstag, werden dann krank nächste Woche und gehen dann krank ins Büro. Und dann kriege ich und die anderen, die nicht Karneval gefeiert haben, das zeitversetzt. Und das dauert dann so lange, bis die Krankheit weg ist, dann ist schon wieder 11.11. Da geht's wieder los, verstehst du? Das ist ein ewiger Kreislauf in Köln.
Super, also mittlerweile habe ich es jetzt auch so ein bisschen drin, wie du lebst. Vielleicht einfach mal Orangensaft oder so. Also man denkt jetzt so an den Endgeräten bestimmt auch, so kann der arme Mann nicht irgendwie ein bisschen mehr seine Abwehrkräfte aufbauen.
Das bringt in Köln alles nichts, weißt du, da die halb bekleidete Biene liegt dann da in der Gosse an der Zülpicher Straße bei 2 Grad Eisregen. Da werden Krankheiten und Viren kultiviert, die gibt's in der normalen Umwelt überhaupt nicht. Das ist speziell Rheinland, glaube ich.
Ah, ich dachte, diese Biene, die dann in dem kalten Rinnstein liegt, dass du dann mit der nach Hause gehst, auch wenn du nicht feierst und nicht verkleidet bist.
Nein.
Selbstverständlich. Felix, wie es mir geht, merkst du ja, ich bin aufgedreht wie eh und je. Und zwar habe ich etwas gemacht zuletzt, wo ich währenddessen schon immer so ein bisschen diebisch dachte, so boah, ich lebe ja Felix großen Traum. Mhm. Felix, du hast ja viele Träume, weißt du, welchen ich meine? Nee. Und zwar so eine Fantourismus-Geschichte habe ich jetzt mal aufgezogen.
Ah.
Also, wer das nicht, eben, das ist ja bei uns auch immer ein ganz großes Thema. Wer das nicht kennt, man kann es ganz einfach beschreiben. Also das ist zum Beispiel bei Herr der Ringe, das wurde ja in Neuseeland gedreht und dann fahren Leute mit dem Flixbus nach Neuseeland und fotografieren sich vor irgendeiner Höhle, wo dann Bombadur drin gesessen hat oder so.
Bombadur,
kenn mich nicht so gut aus.
Alles klar.
Ich kenne mich nicht so genau. Es wird anders geschrieben und anders ausgesprochen. Ja. Und das ist natürlich für mich, also bei aller Bescheidenheit, ein bisschen zu billig. Also jetzt nicht, dass mir Neuseeland ein Urlaub zu billig wäre, aber ich möchte natürlich etwas speziellere Sachen erleben, die ich aus Medien kenne, also aus Filmen oder in meinem Fall war es jetzt ein Song, dem bin ich nachgestiegen. Und zwar war ich in Lüdenscheid.
Mhm. Kenne ich.
Lüdenscheid. Ja, Geburtsort von dem Musiker Jens Friebe. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst. Du solltest es, weil du mal in seiner Band gespielt hast. Ja,
dunkel. So ein großer Schlacksiger.
Ja. Und da war der Felix auch in der Band und gerade deshalb hatte ich so einen Bezug zu dieser Musik. Mhm. Also mir hat das auch schon sehr gut gefallen, aber weil du dabei warst, war es natürlich auch nochmal omnipräsent. Hat er einen Song, der heißt Frau Baron. Kannst du noch die Akkorde, Felix? A-Moll?
Nee, da war ich schon raus aus der Band, glaube ich. Ich glaube, das habe ich nicht mehr gespielt.
Ja, das ist so eine Geschichte. Ich sing's mal kurz an, nicht wahr? Weil ich so gerne mache. So, Frau Baron, das Land, auf dem ich wohne, gehört Ihnen. Und heute Nacht gebe ich Ihnen die Pacht. Es ist so eine Liebesgeschichte, ne, die halt quasi so eine Standesgesellschaft abbildet, die es ja eigentlich so gar nicht mehr gibt in der eigenen Welt. Und das hat so was Märchenhaftes, aber auch so ein bisschen was Politisches, ne, mit diesem, wie der Stand überwunden wird. Und da gibt es dann, wenn wir durchs Heckenlabyrinth zum Ufer gehen, also es ist sehr plastisch geschildert. Und ich hatte erfahren, halte ich fest, Felix, das gibt es wirklich. Das ist diese Baronin war ein junges Mädchen, in das Jens Friebe mal verknallt war und mit der was hatte, nehme ich mal an. Also zumindest legt es der Text nahe. Und diese ganzen Orte spielen auf Schloss Neuenhof. Das ist ein Wasserschloss in Lüdenscheid. Mhm. Und da habe ich mir ein Fremdenzimmer genommen und habe mir tatsächlich das Heckenlabyrinth und den See, den kalten, angeguckt. Und es war halt wirklich total aufregend.
Mhm. Hat ein bisschen was von verbotener Liebe oder so. Was du da erzählst. Die Story, meine ich.
War bei Verbotene Liebe auch jemand adlig?
Ja, genau.
Oder? Ah, ich dachte, das waren Geschwister und deshalb ging das
nicht. Da ging vieles nicht, aber da war Adel, hat da eine große Rolle gespielt.
Ah, und weißt du, das klingt jetzt so banal. Ich denke, die Leute, die Ausnahme der Rose gutieren, können es schon nachvollziehen. Aber die Idee ist natürlich, dass du jetzt nicht auf die ganz großen Dinger einschwenkst, ne, auf, was weiß ich, Las Vegas, sondern dass du dir irgendwas raussuchst, was aber für dich so total aufgeladen ist. Und dann macht man da eine Wallfahrt hin, die sonst halt vielleicht keiner macht. Und das ist ja etwas, was ich von dir immer höre. Das heißt ja, bei jeder zweiten Hörspielfolge sagt Felix immer so, da möchte ich mal die Kulissen besuchen.
Ja, in meinem kölschen Dialekt. Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch wirklich. Auch übrigens das, was du da gerade erwähnst, habe ich natürlich genauso drin. Ich mache ja hier öfter mal Radtouren, habe ich ja schon häufiger erzählt. Und da gibt es auch so Sachen, die mir manchmal begegnen. Zum Beispiel soll Ich glaube aber, es stimmt auch, soll Michael Jackson Anfang der 90er mal, als er in Köln war, nach Pulheim gefahren worden sein, wo irgendein relativ gutes Tonstudio ist, und soll irgendwas eingesungen haben. Und da bin ich auch mal hin und habe versucht, da zumindest das Haus zu sehen, weil ich das so crazy fand. Pulheim, wer das nicht kennt, das ist so ein kleines Städtchen oder vielleicht auch nur ein Dorf bei Köln. Da kommt Robert, Robert, Robert Geiss kommt daher, die Geissens.
Ach so, ah,
ja, das ist okay. Poolheim. Und das fand ich auch total crazy, diese Mischung. Die Vorstellung, dass da Michael Jackson war. Aber naja, aber erzähl weiter, ich will dich nicht unterbrechen.
Nein, nein, also ich finde, man kann auch so gut raushören. Bei einem Podcast geht es ja auch immer so um Gegensätze. Und man sieht, ich höre so diesen deutschsprachigen Indie und der Felix hört Michael Jackson. Wir sind gar nicht so gleich, wie sich unsere Stimmen anhören eigentlich.
Aber die Frage ist, hast du bei Michael Jackson in der Band gespielt, so wie ich bei Jens Friewe? Ich glaube, nein.
Das stimmt. Und bei Ausnahme der Rose, der bekannteste Slot, wo wir hinwollen, ist ja der Mühlenweiher. Du hast es ja eben schon reingerufen, begeistert aus der kleine Wassermann. Da ist dieses komische Tier mit den sieben Augen, das Neunauge, wie wir es nennen.
Ja. Sehr gut.
Und da hast du immer mal angekündigt, dass wir da hinfahren. Das haben ja auch schon HörerInnen so geschrieben, so, also wenn ihr das macht, dann meldet euch, wir kommen mit. Mhm. Gab's noch was? Weißt du noch, dass wir zusammen in einem Musikmagazin gearbeitet haben? Das Intro. Und da hatten wir tatsächlich mal eine Reportage genau nur zu dem Thema. Da haben wir so einige Pop-Orte in Deutschland skizziert, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, aber die man mal besuchen könnte.
Ja, das war ganz toll tatsächlich. Wir haben so eine Deutschlandkarte gemacht und dann poppen da so Punkte auf. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen querdenken immer. Also jetzt nicht im Sinne von alles Mögliche leugnen, sondern man muss wirklich vieles vernetzen, weil was sind denn Pop-Orte? Man kann das ja, ne, man hat da so seinen eigenen Musikgeschmack und kann da was recherchieren, aber dann geht man so durch die deutsche Musikgeschichte auch und stößt dann auch auf vieles. Am spannendsten, wenn ich das kurz sagen darf, fand ich den Einsatz der damals noch neuen Bildredakteurin Friederike Wetzels. Die war damals noch ganz jung, saß bei mir im Büro und die hat dann sich um die Fotos gekümmert und hat dann gesagt, als es darum ging, dass ich vorgeschlagen hatte, kann mal jemand die Kreuzung fotografieren, an der die Schlagersängerin Alexandra damals tödlich verunglückt ist. Ganz tragisch, das ist irgendwo in Schleswig-Holstein, glaube ich. Alexandra, wer sie nicht mehr kennt, mein Freund der Baum ist tot. Finde ich ganz toll. Und dann hat sie ihren Vater dahin fahren lassen. Und der Vater von ihr hat da Fotos gemacht, das ist auch ein Gedenkstein an der Kreuzung. Und da dachte ich so, das ist Einsatz hier von dieser Frau, die wird mal Karriere machen. Und was soll ich sagen? Ich gucke bei LinkedIn, was Friederike Wetzels macht und die macht totale Starfotografie mittlerweile. Richtig geil. Also wirklich ganz, die postet immer Fotos, hier den fotografiert, den. Das ist halt alles nur noch top-notch. Und ganz tolle Fotos.
Adidas und so, ja. Die macht wirklich tolle Fotos. Und wir haben das ja beide auch schon damals für uns sichern können. Ja. Denn unsere Promo-Fotos für unsere Bücher oder Touren, die wir gemacht haben, sind von Friederike. Ich finde auch die sie von dir gemacht hat, fantastisch.
Ja. Schöne Grüße.
Ansonsten, was für mich so total ein No-Brainer, wie du sagen würdest, ist, dass auf diesen ersten Trio-Alben, da steht eben noch so eine Adresse noch so drauf, wie so mit so einem Stempel, dass man sich auf so einen Briefumschlag dann als Absender macht, großen Kneten. Und da hast du halt genau auch das Haus, also die Adresse. Und ich habe gesehen, da in dem Stadtwald oder im Park von großen Kneten, in Regenten im Stadtteil Regenten oder wie es heißt, da ist dann auch noch mal eine Plakette und so. Also ich finde, großen Kneten klingt auch so deppert.
Ich finde,
das könnte man wirklich
machen. Das sage ich seit 20 Jahren, da will ich unbedingt hin. Das ist nur nie so richtig auf dem Weg da, wo ich hinfahre. Das ist bei südlich von Bremen, glaube ich, großen Kneten. Und da haben Trio eben im Haus gewohnt, wie du schon gesagt hast, und da im Keller geprobt. Und auf der zweiten Platte, auch das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, das ist der geilste Satz, den ich je auf einem Plattencover gelesen habe. Platte danach oder Single danach, weiß ich nicht mehr, steht drauf, du hast es gesagt, auf der ersten hatten sie die Adresse abgedruckt und die Telefonnummer und auf der zweiten steht, seit wir auf der letzten Platte unsere Telefonnummer angegeben hatten, klingelt das Telefon reichlich bei uns. Das hat uns nun dazu bewogen, unsere Bankverbindung hier abzudrucken. Finde ich so witzig. Naja,
Toll, also so anarchisch, ja. In einer Zeit, wo ja Platten noch nur von ganz großen Firmen gemacht wurden und wo man ja noch nicht selber dann das einen Scheiß drauf geschrieben hat. Also wirklich schon eine interessante Geschichte. Vielleicht, finde ich, sollten wir mal einen Podcast machen, wo wir einfach diese ganzen Orte bereisen und dann vor Ort was erzählen. Das könnten wir bestimmt Funk oder irgendeinem anderen Loser-Medium doch noch verkaufen.
Ja, streich das Loser mal raus aus dem Satz, vielleicht melden die sich dann auch.
Ja, auf Gott, bin ich für Funk arbeiten muss, dann ist aber auch wirklich, also wenn ihr mich bei Funk irgendwann was machen seht, dann wisst ihr, ich habe aufgegeben. So, Felix, wie sieht's aus? Wollen wir mal im Protokoll fortfahren? Wir haben ja heute auch ein besonderes Hörspiel zu Gast, aber was passiert denn sonst immer noch? Machen wir das einfach so Kraut und Rüben oder gibt's irgendwie so ein Protokoll hier?
Na klar gibt's ein Protokoll. Leute haben uns geschrieben, digital, analog, nee, analog war jetzt ehrlich gesagt nicht dabei, aber auf verschiedenen digitalen Wegen. Unter anderem haben mehrere HörerInnen darauf hingewiesen, dass du, Trottel, beim letzten Mal Tom Cruise mit Tom Hanks verwechselt hast, ne? Zum Beispiel Knüppelpirat hat das geschrieben, aber noch jemand. Und zwar hast du, ich weiß gar nicht mehr warum, das ist auch sowas. Ne? So, war wahrscheinlich so eine unnötige Referenz. Ich weiß nicht, wie du von der bedrohten Ranch auf Castaway gekommen bist. Auf jeden Fall hast du gesagt, da würde Tom Cruise mitspielen. Was ich dir gar nicht übel nehmen will, denn ich habe die Folge geschnitten, mir sie entsprechend 19 Mal angehört und hab's nicht gemerkt. Und du weißt warum und vielleicht manche der Hörenden auch, habe ich auch schon erwähnt. Ich habe so ein beschissenes Namensgedächtnis, speziell bei Schauspielern. Ich behaupte, ich bin der Mann auf der Welt, der am häufigsten gegoogelt hat, Schauspieler, Hollywood, schwarze Haare, weil ihm George Clooney nicht eingefallen ist. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Mann schon gegoogelt habe. Auf jedem Endgerät ist das schon so grau hinterlegt, weißt du, wird schon direkt vorgeschlagen, weil ich es schon mal gesucht habe. Mittlerweile geht's bei George Clooney, alle anderen Namen habe ich dafür wieder vergessen. Deswegen, ich kann es dir nachsehen. Ist trotzdem natürlich ein Riesenlapsus.
Oh Mann, ey, also ich kann es dir nachsehen, das klang ja wie eine Standpauke hier, unnötige Referenz, Trottel hast du mich genannt und zwar nicht, weil mich die Zuschriften so genannt haben. Ich muss sagen, als ich, weil du so lahm warst, an meinem Geburtstag diese Folge gegengehört habe, habe ich das natürlich selber gehört, aber was hätte ich denn sagen sollen, streich das raus. Und ich weiß sogar noch, warum der Fehler zustande kam, weil ich habe ja nicht so ein großes Gehirn. Also ich habe zwar einen sehr großen Kopf, aber nicht so viel Arbeitsspeicher. Und ich weiß, dass ich diese Referenz anbringen wollte mit dem Film. Und ich wusste nicht, wie der auf Deutsch heißt. Der Film heißt Castaway auf Englisch im Original. Aber ich habe schon wieder vergessen, wie er auf Deutsch hieß. Und weil ich das irgendwie in dem Moment im Prozessor hatte, habe ich dann einfach nur Tom Cruise gesagt, obwohl ich natürlich Tom Hanks hätte sagen müssen. Mhm.
Naja, es ist passiert.
Ich hab noch beim Gegenhören habe ich gedacht, hoffentlich merkt das keiner. Und dann das Erste, was ich von dir höre, ist hier, das mache ich als Feedback.
Schickst du mir beim nächsten Mal eine WhatsApp-Sprachnachricht, wo du einfach nur Hanks, 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 Hanks sagst. Dann kann ich das reinschneiden.
Nee, aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich Podcasts höre und jemand macht so einen Fehler, der ja wirklich offensichtlich ist, dann bin ich auch, denke ich auch so, man sagt so, wie kann das hier unkommentiert stehen bleiben? Deshalb, zu Recht ist das angemerkt worden von euch, auch in deiner Härte, Felix. Mhm. So. Ich habe auch Feedback. Das ist ein wenig versöhnlicher. Sieh es mir nach. Liegt auch daran, dass du einfach keine Fehler machst. Mhm. Wie ich habe, als wir Sascha Dräger über, wir haben ja mit Sascha Dräger ein großes Interview gemacht, ein Talk, und das ist unsere erste Folge 2026 gewesen. Und da habe ich dann ein Reel zusammengezaubert. Mhm. Ein Reel, wer das nicht weiß, das ist Bewegtbild auf dem Power-Kanal Instagram. Und da gibt es einen netten Kommentar von Deborah Claudia. Und zwar hat sie geschrieben: Reinhören, sonst weint King Seibold gleich in sein Bier. Ich habe gedacht, ich mache mal kurzes Feedback und mir hat es aber so gut gefallen. Einfach nur ein Kommentar auf Instagram. Reinhören, sonst weint King Seibold gleich in sein Bier. Reinhören, ne, einfach eine positive Verstärkung von unserer Arbeit, von diesem Talk. Und King Seibold weint in sein Bier ist natürlich ein Bezug auf TKKG. Angst in der 9a. Er ist eigentlich falsch, weil das sind die Handlanger von King Seibold, die das sagen, einer von den beiden. Ich weine gleich in mein Bier und ich mag das so gerne und deshalb spiele ich es hier mal ein.
Hey, jemand hat mein Rennrad gestohlen, während ich beim Zahnarzt war.
Oh, das tut uns aber leid. Ich weine gleich in mein Bier.
Also Felix, wir haben offensichtlich ein Kind gehört, das Bier trinkt, aber ganz schön frech ist und so agiert, als wäre es ein richtiger harter Säufer mit Vorstrafenregister. Ich finde, dieser Kontrast ist so lustig und darauf bezieht sich dieser Kommentar. Und weil eben TKKG die Geschichte natürlich ist, in der Sascha Dräger lebt, hat sie das da kommentiert.
Ich kann mich noch an den Look erinnern des Schauspielers oder der Figur aus der Fernsehserie, die den King gespielt hat. Die Folge wurde ja verfilmt tatsächlich als Folge. Guter Look, der kam gut rüber.
Oh, diese Verfilmung. Da gibt es ja auch einen treuen Hörer von unserem Podcast, Philipp. Der macht ja diese Trips zu irgendwelchen Schauplätzen und zwar tatsächlich zu Schauplätzen von der TKKG-Serie, der TV-Serie aus den 80er Jahren. Und er hat mir auch schon mal so einen Stein geschickt aus irgendeiner Requisite so rausgebrochen, weil das, glaube ich, in Hagenbecks Tierpark gedreht wurde, irgendwie eine Szene. Und dann habe ich so, wie andere Leute, ein Stück der Berliner Mauer bekommen haben. Die Berliner Mauer bedeutet mir einen Scheißdreck, aber dieser Stein aus der TV-Serie von TKKG, vielen Dank
nochmal. Aus der letzten tragenden Wand der Kulisse des Adlernestes, direkt zusammengestürzt kurz danach, hast du jetzt einen Stein. Sehr schön.
So, wir müssen aber jetzt auch mal in die Aktualität gehen. Wir können nicht immer in der Vergangenheit leben, wie die Leute uns gefeiert haben oder mich kritisiert haben für irgendwelche scheiß Schauspielernamen. Wir gehen jetzt rein. Wo hören wir denn unser Hörspiel dieses Mal?
Auf YouTube habe ich es gehört. Da gibt es auch die anderen Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, 8 gab es oder so. Also, ne?
Ja, ich glaube sogar ein paar mehr.
Oder vielleicht auch mehr. 10. Auf jeden Fall habe ich etliche da gesehen. Ich habe auch noch in ein, zwei andere reingehört. Sonst glaube ich nirgends, oder? Auf Kassette halt vielleicht, wenn man sich alte Kassetten noch kaufen mag.
Genau, also Garfield ist nicht mehr im Streaming aufgegriffen worden. Und dafür, das werden wir herausarbeiten, gibt es sicherlich auch nicht nur rechtliche, sondern auch ästhetische Gründe. Felix, bist du gespannt?
Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, wir steigen gleich ein. Letzter Hinweis, wenn ihr uns helfen wollt, dann empfehlt uns weiter, gebt uns Sterne, kommentiert dies, das. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr über ausnahmederose@gmx.de mit 2 R, Ausnahme der Rose, uns erreichen und eine Nachricht schicken oder etwas Geld PayPalen. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Warum ich mich so aufrege? Sie hat ein junges Hirn gelassen.
Du meinst vergessen?
Vergessen oder nicht, jedenfalls hat sie eins Hirn gelassen. Und wenn mich nicht alles täuscht, das hässlichste und dickste.
Wo? Meine Lasagne, bitte.
Si, subito. Sofort, Signore.
So, jetzt geht es los mit Garfield und wir fangen an eben mit der Folge Eine Lasagne kommt selten allein, das ist die erste. Warum diese Folge, warum diese Serie? Felix, ich weiß es, aber weißt du es eigentlich, warum ich mich für all das hier entschieden habe und dir das aufbürdete?
Nee, wahrscheinlich hast du irgendwen an der Theke getroffen und der hat gesagt, ja, warte mal, was ist mit der Katze? Und dann hast du so, ja, interessant, das ist ein guter Impuls, oder?
Es ist total frech von dir mal wieder, aber auch wieder gar nicht ganz so falsch. Da werde ich gleich noch drauf kommen. Also mir ist es ja immer wichtig, dass wir irgendwas machen, was die so relatable ist. Natürlich bin ich persönlich gerne je nerdiger, je lieber, aber man sieht es ja an den Zugriffszahlen, wenn man dann irgendwie, was weiß ich, Löwenzahninchen aus der Klappergass ein Hörspiel macht, was wirklich niemand kennen kann, dann ist doch offensichtlich der Zuspruch etwas geringer. Aber andererseits hast du mich ja auch schon zurechtgewiesen, wir können nicht immer TKKG und 3 Fragezeichen machen. Wir müssen ja auch zeigen, dass wir eine Range haben und dass hier mehr passiert, als nur da diese 2 großen Marken immer abzufrühstücken. Deshalb habe ich dann gemerkt, so, oh, Garfield, das wäre toll. Das ist natürlich etwas, selbst wenn man die Hörspiele nicht kennt, diese Katze ist prominent. Jetzt dachte ich aber so, okay, das gibt's ja gar nicht. Und dann hat mich eine Hörerin von uns darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich da die ganzen Kassetten gekauft hat und dass wir das doch mal machen sollten. Ich habe gesagt, nee, das geht nicht, das können die Leute nicht nachhören. Und dann hat sie mich eben auf dieses YouTube-Ding hingewiesen, dass da ein Typ, der sehr viele solche alten Hörspiele aufstellt, Don Superb heißt der Account, dass das total verfügbar ist und offensichtlich nicht dauernd weggeklagt wird, weil es ist schon etliche Jahre da. Deshalb bin ich ganz zuversichtlich. Das ist Dura gewesen, die diesen Hinweis mir gegeben hat. Schöne Grüße. Das ist ja auch die Person, die in einem Escape Room arbeitet, in dem ich natürlich auch schon mal einen Tobsuchtsanfall bekommen habe. Felix, du weißt es. Kennst du den Escape Room?
Ja, wir haben da auch hier schon drüber, gesprochen. Ist lange her, aber.
Ich weiß, das ist so ein bisschen, ich bin wie der Lehrer, der sagt, so könnt ihr euch
wiederholen
erinnern.
Wiederholen wir es nochmal.
Natürlich. Genau, wiederholen wir es nochmal.
War das die gleiche Woche, wo dir die Matratze geliefert wurde?
Jetzt halt die Klappe. Also die arbeitet in einem 3-Fragezeichen Escape Room. Das ist ja für einen Hörspiel-Podcast doch gar keine uninteressante Information. Und da hast du ja auch schon Fälle geknackt. Und ich habe an meinem Verstand gezweifelt. Und diese wunderbare Dura hat mir das alles geschickt. Und deshalb sind wir jetzt dann dabei. Und ich habe mich für die erste Folge entschieden. Du kennst ja mein Credo auch, dass ich eigentlich sage, so ach, die Initiationsfolgen, da muss so viel erklärt werden. Lass uns lieber irgendwo hingehen, wo der Flow schon etabliert ist. Also das haben wir gemacht bei Jan Tenner, das haben wir gemacht bei Masters of the Universe, Flash Gordon. Da war es mir wichtig, irgendeine Folge so aus der Mitte zu nehmen, wo schon alles eigentlich etabliert ist. Hier dachte ich so, ach komm, wir machen mal diese Initiationsfolge, weil es so überraschend ist. Nur man kennt Garfield, aber man weiß ja gar nichts über seine Herkunft so wirklich. Und die wird einem hier erzählt. Habe ich alles richtig?
Ja.
Also man weiß ja, glaube ich, dass Garfield, das kenne ich aus den Heftchen, in einer Pizzeria geboren sein soll. Aber diese Origin-Story wird uns jetzt hier präsentiert. Felix, soll ich mal mit dem Klappentext einsteigen, bevor ich dich zu der Katze selber befrage?
Ja, absolut.
Vielen Dank. Carter Garfield erblickt in Augustus Pizzeria das Licht der Welt. Dort lernt er auf ungewöhnliche Weise sein neues Herrchen John kennen. Der adoptiert den kleinen Carter und auf dem Weg nach Hause bewältigen die beiden ihre ersten großen Abenteuer gemeinsam. Wie stehst du zu diesen Zeilen?
Ja, der Klappentext. Mir ist gerade, ich habe es mir natürlich schon ein paar Mal durchgelesen, aber gerade ist mir noch was aufgefallen, nämlich wie geil hier schon die Figur des Pizzabäckers, der ja Augusto heißt, auf dem Klappentext schon falsch geschrieben ist. Also erstmal, du hast es richtig vorgelesen, da steht Augustus Pizzeria, also erstmal würde man da weil mein Name ja auch mit einem S-Laut endet, Felix, da muss ja auch ein Apostroph dahinter, wenn man den Genitiv bilden will. Ne? Und hier ist es ja genauso. Also der Name ist falsch, Augustus, der heißt Augusto offenbar und noch grammatikalisch falsch. Naja, sonst ganz gut.
Also ich habe auch noch eine Anmerkung und zwar geht's für mich schon los, diese fehlende Sorgfalt des ganzen Projektes, das Wort Herrchen. Also für mich ist das eher auf Hundebesitzer gemünzt. Ne, also daher kommt das ja auch so. Bei Hunden herrscht ja dieser Kasernenton, ne, die sollen gehorchen und daher kommt auch eher das Wort Herrchen. Du kannst das natürlich auch auf eine Katze projizieren, das kapiert man schon. Aber ich finde es sehr unelegant und das gibt schon so die Richtung vor. Also bevor überhaupt ein Wort in dem Hörspiel fällt, merkt man so, das ist aber schon wieder nachlässig gedacht und getextet.
Es wird auch zu prüfen sein im Lauf dieser Folge, ob die beiden wirklich ihre ersten großen Abenteuer gemeinsam erleben. Also ob da überhaupt eine Art von Kommunikation stattfindet zwischen den beiden.
große Abenteuer, das klingt auch schon wieder wie, ach Gott, das ist so eine Floskel, das schreiben wir erstmal hin, da kann man gar nicht falsch liegen. Dennoch möchte ich jetzt hier schon mal die ganze Folge für alle spoilen, die jetzt das nicht gehört haben, die sagen so, okay, ich interessiere mich nicht für Jugendhörspiele, ich bin nicht verrückt, aber ich möchte Felix und Linus zuhören. Felix mit KS geschrieben hinten, wie ich gerade erfahren habe.
Das habe ich nicht gesagt.
Du hast gesagt, das endet auf dem S-Laut. Wie kann denn
ein phonetisch S-Laut sein? Ein X, ein S-Laut. Felix.
Ja, ja, aber du hast nicht phonetisch gesagt, Tom Hanks. Und ich finde es oft schwierig, gerade bei nicht so guten Hörspielen, die haben dann auch immer so ganz konstruierte Stories. Also am schlimmsten finde ich es persönlich bei den späteren drei Fragezeichen Sachen, die dann so über eine Stunde Spielzeit haben und dann musst du das da zusammenfassen und so richtig interessiert es einen nicht, aber es schlägt total viele Haken und man kann es dann trotzdem so unangenehm nur paraphrasieren. Und hier ist es ziemlich geil, weil es passiert ja gar nichts. Also was passiert in diesen, es sind ja nur knapp über 30 Minuten, ganz dankbar, handlungsmäßig. Ich sage es euch, Garfield wird geboren in der Pizzeria und dann an John weitervermittelt. Und auf dem Weg nach Hause passieren drei schlecht erzählte Sketche ohne jeden Humor. Und dann kommt noch ein Witz, dass er random einen Sessel kaputt macht. Und das war es. Also wer hier den Faden verliert, da gute Nacht also.
Ich hab ihn trotzdem häufiger verloren.
Ja, ich finde dafür, dass es, ich kann ja schon mal spoilen, es sind ja nur 30 Minuten, aber ich musste sehr oft ansetzen. Ich konnte das nicht so in 30 Minuten wegknuspern und dann sagen, geil, jetzt kann ich mit Felix mich zusammensetzen, sondern so, oh nee, oh Gott, ich muss nochmal, ich bin wieder abgedriftet, ich muss nochmal anfangen, was ist da los? Also es ist wirklich, dafür, dass es so kurz ist, ist es quälend lang.
Das stimmt. Hast du denn viel Garfield gelesen früher? Hast du da ganz viele Comics gehabt? Oder es gibt ja auch eine Zeichentrickserie zum Beispiel. Hast du die gekannt?
Ja, ich bin ja schon sehr viel älter als du, Felix. Und Zeichentrick, das gab es bei uns noch gar nicht.
Verstehe.
Die Leute wurden aus dem Dorf gejagt, die mit diesen komischen Dingern kamen, wo man da so reingeguckt hat. Wie heißt das? Und ich habe trotzdem die Heftchen gelesen. Das waren sehr besondere Sachen. Die hatten so einen schönen, die waren sehr biegsam, hatten aber einen schönen festen Einband trotzdem. Also zumindest so einen glasierten. Die waren quer so groß wie ein DIN A4 Heft, aber halt quasi nur ein Drittel so hoch. Also so längliche Comics, passend ja auch zu dem Format, was inhaltlich bedient wird, ist es so der klassische Comic-Strip. Also du hast eigentlich oft so drei Bilder und die sind dann nebeneinander, deshalb passt eben dieses Querformat auch gut. Und da ist dann Setup, Punchline. Also es ist nicht jetzt so eine Graphic Novel, dass da so ganz viel passiert mit der Katze und sich sowas aufbaut, sondern es sind eigentlich sehr abgeschlossene Sachen, die durch die einzelnen Bücher sind dann durch so Motive eher zusammengehalten und so Themen, was weiß ich, dann ist mal ein paar Seiten lang Weihnachten oder jemand zu Besuch und so. Und ich habe das sehr geliebt. Und meine Mutter war ja, kennst du noch die Mutter von Peter Carsten, also von Tarzan aus TKKG? Die ist ja sehr arm und muss halt sehr viel arbeiten. Und so war ja meine Mutter auch. Die war auch alleinerziehend. Und die hat sich wie das Rennrad von Tarzan, hat sie sich die Garfield-Bücher, die ich alle immer bekam, vom Munde abgespart. Ja. Und ich habe die aber wirklich sehr gerne gelesen. Wie ging es dir?
Ich habe einen Band gehabt, aber nicht den ersten. Deswegen das mit der Pizzeria konnte ich mich nicht dran erinnern tatsächlich. Und ich habe, ja, muss später gewesen sein, da war der Hund auch schon dabei. Und ich fand das immer ganz schön. Der Hund ist ja hier noch nicht dabei. Auch darüber müssten wir noch mal reden.
Der Hund?
Ja, der Hund. Und
Wie heißt der Hund?
Habe ich vergessen.
Oh, das gibt's doch nicht. Der Felix weiß nicht, wie der Hund bei Garfield heißt. Odi.
Na gut. Auf jeden Fall, wenn man die hier das Cover auch sieht, finde ich schon, die Ästhetik finde ich sehr schön. Also die Figur wirkt eigentlich im Comic auch viel runder, als sie hier im Hörspiel wirkt.
Ja, das finde ich, hast du sehr gut zusammengefasst, weil ich habe, nachdem ich das Hörspiel gehört habe, mich ja auch nochmal gefragt, so warum ist das überhaupt so eine aufgeladene, positiv besetzte Marke? Ne? Weil das kommt ja überhaupt nichts rüber, so viel kann ich schon sagen, von der Katze und ihrem Charme. Und im Endeffekt ist es wahnsinnig toll gezeichnet. Der Zeichner heißt Jim Davis, kommt aus Marion in Indiana. Wahrscheinlich spricht man es in Amerika nicht Marion aus, aber ich finde es
lustig. Aber Indiana.
Er kommt aus Marion, Indiana. Und, oh Gott, das darf man schon wieder nicht mehr einreisen. Das hört bestimmt Eis mit oder so. Mhm. Das ist auch schon alles nicht mehr erlaubt. Und das ist ganz toll gezeichnet von Jim Davis. Es ist auf der einen Seite sehr einfach, die Figur, ihr habt sie ja alle vor Augen, sehr, sehr rund, wie du gerade gesagt hast. Also sie hat sowas sehr Knuffiges und sie ist so kunstvoll. Also sie ist ja ganz monochrom, ist ja nur schwarz-weiß, in den Comics erstmal. Kein Wunder, dass das so eine Strahlkraft immer noch hat. Genau wie Alf ist es so eine Figur, wo klar ist, okay, das ist eine Marke, die vergesse ich nicht mehr. Die hat irgendwas. Und mit sehr einfachen Mitteln ganz tief in das kollektive Gedächtnis gezeichnet worden.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass Alf, dass sie sich da hier bedient haben in dem Look. Das ist nicht so weit weg, die Füße und so. Toll finde ich bei der Katze das Beste eigentlich, es sind die Augen. Das ist ja der Signature-Augenaufschlag, beziehungsweise nicht Aufschlag, sondern die sind ja fast zu, so ein bisschen, ne, so ein bisschen sinister, aber trotzdem aufmerksam. Und es sind ja überhaupt keine typischen Katzenaugen, ne? Die, klar, die sind cartoonmäßig viel zu groß und dann aber die Lider so geschlossen. Das ist ja auch nicht typisch für Katzen, dass die so durch die geschlossenen Lider gucken. Aber das macht ganz viel mit der Figur. Das drückt den Charakter schon sehr stark aus.
Ganz einfach gezeichnet, aber es ist sehr, sehr charakterstark. Also und davon ausgehend hat sich da viel um diese Katze drumherum gerankt und jetzt versucht hier nochmal ein Hörspiel da auch zu sagen, so oh toll, ne, wir haben zwar nicht das Bild von der Katze, aber wir haben ja ihre spannenden, großen Abenteuer. Und das wird ja ein absoluter Trainwreck noch werden. Aber die Katze wird ja nicht von irgendwem gesprochen. Die Katze wird gesprochen von H.P. Kerkeling. Felix, da muss ich dich mal fragen, als beruflicher Spaßmacher, ne? Du bist ja Comedian, das muss doch irgendwas mit dir machen. H.P. Kerkeling und du.
Also so viel macht's nicht mit mir, aber ich kenne natürlich die vielen Klassiker, die Filme und Serien, also das meiste kenne ich davon schon. Das Angenehme finde ich bei H.P. Kerkeling, das ist ja auch so ein Komiker beziehungsweise überhaupt ein Künstler, der sich so zurücknehmen kann, mal auch x Jahre. Also ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie einen traurigen Grund hat, dass er immer wollte und nicht konnte, weil es ihm schlecht ging oder irgendwas, glaube ich aber nicht. Aber das ist so jemand, der ist auch nicht, der kommt dann mal wieder und so und ist wieder da und zieht sich dann aber auch zurück. Das finde ich total sympathisch, als die Leute, die so durchballern die ganze Zeit. Und ich habe...
Wie ich und Elton.
Genau, wie du und Elton, ja. Und ich hatte neulich nochmal den Clip gesehen. Bitte werfen Sie eine Münze ein für Ihre persönliche Glücksmelodie. Was er ja, glaube ich, auch spricht, diesen Automaten da. Tolle Szene. Ja, wie stehst du zu ihm?
Bist du schon durch? Kein Pardon. Ist ja so ein Film, an dem sich die Geister scheiden. Bist du... Pro oder Contra? Ich glaube, das ist ja aus dem...
ich bin Pro.
Das mit der Münze. Du bist Pro. Ah ja. Ja, also ich fand ihn, dadurch, dass ich ja das schon noch ein bisschen früher in den 80ern schon mitgeschnitten habe, fand ihn ganz fantastisch mit diesen Sendungen, die er damals hatte. Känguru und Total Normal. Also das war so anarchischer Humor in einer Zeit, das war halt einfach so ein Herausforderer von diesen eher immer so drögen TV-Zusammenhängen. Ne, damals gab es ja auch noch nicht so richtig das Privatfernsehen und es war alles noch sehr staatstragend und Humor war halt immer, der Humor, der es dann ins Fernsehen schaffte, der war halt dann immer schon 10 Jahre alt und irgendwie, es war alles so altbacken. Und dann gab es ja immer wieder Leute, die das aufgebrochen haben. In den 70er Jahren war es sicherlich Otto Waalkes mit den Sendungen, die dann im Fernsehen kamen. Und in den 80ern war es dann eben so H.P. Kerkeling. Das war halt alles vielleicht ein bisschen popkultureller natürlich auch. Ich habe mir jetzt nochmal alte Folgen angeguckt, auch von Total Normal. Würde man heute auch denken, so oh Gott, also so Bodyshaming war dann noch total verbreitet. Also es gibt so Albano und Romina Power, das ist ein Italo-Pop-Duo und er soll ja scheinbar so klein gewesen sein. Und dann ist dann halt eine Frau und HP Kerkeling in der Bühne und die Bühne hat quasi so ein Loch und dann hat er quasi, also er ist dann quasi nur bis zu den Oberschenkeln und ist dadurch so ganz klein, hat noch so Schuhe vor die Knie gebunden bekommen und das sieht natürlich dann grotesk aus, aber es ist im Endeffekt natürlich, was ist die Pointe? Der Mann ist klein. Das ist mir natürlich auch nicht so bewusst gewesen. Aber da wurde zu viel aufgebrochen. Und dann war es, denke ich, so wie auch bei Stefan Raab. Stefan Raab ist ja jemand, der das dann in den 90ern gehabt hat, dass er so als Herausforderer von dem öffentlich-rechtlichen oder dem herrschenden TV-Humor dann angetreten ist und das so auf links gezogen hat. Und diese Leute werden ja dann aber irgendwann vom Herausforderer zu dem Betrieb selbst und versteinern. Und spätestens als dann HP Kerkeling da dieses Buch hatte, ich bin dann mal weg und über den Jakobsweg gegangen ist. Also heute, wo ich selber alt bin, könnte ich mir auch vorstellen, Jakobsweg, ne, ist ja auch sowas wie der Mühlenhof Weiher meinetwegen, aber da so einen christlichen Hintergrund nochmal aufzuladen und da zu latschen, also das hatte mir nicht gefallen und also ich bin schon früh dann auch von HP Kerkeling wieder abgerückt, ohne dass ich aber so enttäuscht war wie vielleicht von anderen. Also er hat mich dann nicht mehr so interessiert, aber in den 80ern seine frühen TV-Sachen fand ich toll. Und witzigerweise ist ja auch diese Kassette, die wir jetzt hier hören, dieses Hörspiel, stammt ja genau aus dieser Phase.
Und er spricht eben Garfield, übrigens ja auch in einem Kinofilm, den es irgendwie vor ein paar Jahren, glaube ich, gab. Oder irgendwann in letzter Zeit, ich weiß nicht mehr genau. Es gibt irgendwie einen Animationsfilm und da spricht er auch mit Anke Engelke zusammen. Also nicht beide Garfield, aber ich glaube, sie spricht den Hund.
Ah, also es gab ja mal in den 90ern oder Anfang 2000er mit so, wie heißt das, animiert?
Ja.
Sagt man das? How do you say in German? Und da spricht es ja in dem ersten Film Thomas Gottschalk Garfield und im zweiten Oliver Kalkofe. Und Kalkofe meine ich auch mal in einem Podcast gehört zu haben, wo er doch sehr sich so nicht so entschuldigt hat, aber wo man schon gemerkt hat, also das war ihm dann doch peinlich. Und die Vorstellung, dass Thomas Gottschalk lustig sein soll als Garfield-Stimme, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe beides nicht gesehen, aber ich habe den starken Eindruck und ich habe die Meinung, dass es scheiße ist.
Ja, wird zu diskutieren sein, ob man diese Figur überhaupt gut sprechen kann. In einem Film vielleicht noch eher, in einem Hörspiel, sage ich mal, unmöglich.
Absolut. Das wird auch was sein. Das möchte ich aber, glaube ich, erst später fragen, ob du dir vorstellen kannst, dass du das gerettet hättest. Also das, ich frage mich das zumindest, ob man das hätte besser machen können. Weil es gibt so ein paar Probleme, die da auf der Hand liegen. Wir haben sie schon jetzt hier anklingen lassen mit dieser Comicstrip-Erzählweise. Du hast ja gar keine Story zu erzählen. Vieles funktioniert über den Charakter, über die Strahlkraft der Figur, der gezeichnet. Das ist alles hier nicht da. Und stattdessen, was bleibt dem Autor, der das hier gemacht hat, offensichtlich gar nichts. Aber um euch auch mal richtig wütend zu machen auf dieses Hörspiel, was Felix und mir so viel Schmerz bereitet hat, wir hören mal rein in die erste Szene.
Mala tu sole, oh sole mio, oh sole mio, stan fronte a te, oh sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te.
Felix, wie hart schreckte dich dieser Einstieg mit dem beschissenen Gesinge ab?
Überhaupt gar nicht. Warum? Weil ich doch sofort gehört habe, das ist doch schon wieder Peter Kirchberger, der hier singt. Den hatten wir erst letzte Folge bei der bedrohten Ranch, aber Achtung, nur in der alten Fassung. Das ist der sozusagen Originalsprecher, also der als erster Onkel Titus gesprochen hat, der aber natürlich nicht der gelernte Sprecher war, deswegen wurde er später ersetzt dann. Aber der hat letzte Folge noch geschrien, fahren Sie Ihren Wagen weg, aber ein bisschen fix, mein Lastwagen kommt gleich. Deswegen fand ich das so schön, dass er hier so fröhlich ist.
Ah.
Und Italiener.
Also du meinst, Also Peter Kirchberger könnte alles sagen und singen und du wärst immer noch Fan. Es gibt ja solche Stimmen. Mhm. Wie Reinhild Schneider. Wie heißt nochmal die, die du so gut findest?
Ja, unter anderem so.
Ich muss sagen, dass ich tatsächlich da reingehört hatte und ich habe ja gesagt, Dura hatte mir das geschickt und ich hatte dann das auf YouTube gehört und ich dachte so, ach, das ist wahrscheinlich ein Bootleg, das hat jemand privat aufgenommen, das kann nicht dieses richtige Hörspiel sein. Dass jemand falsch singt, ja, das ist vielleicht irgendwie, da ist schon Humor rauszuholen. Dass jemand überzeugt ist, richtig zu singen, aber er macht es falsch. Da steckt ja irgendwas drin. Aber das musst du ja exekutieren, diesen Witz in irgendeiner Form. Und wenn einfach nur falsch gesungen wird, und das soll schon lustig sein, das finde ich schmerzhaft. Wenn ich jetzt so Pumuckl wieder höre, den finde ich auch so sehr anstrengend. Natürlich das Geschrei mitunter von Hans Clarin. Aber das hat irgendwie noch einen gewissen Sinn. Hier denke ich so, okay, jemand singt brüllend falsch und das soll ein Witz sein und man denkt, nee, das ist kein Witz, außer du bist vielleicht ein Kleinkind und da wird dann schon, merkt man auch schon, wo so ein bisschen die Zielgruppe hingeht. Also dieses Hintergründige von der Serie und auch von der Figur, da bleibt ja wirklich gar nichts übrig, es ist einfach so stumpf, wie es hier losgeht.
Ja, es soll natürlich dann dieses italienische Klischee aufmachen, aber die Szene ist auch einfach viel zu lang, bevor was passiert. Grundsätzlich kann ich da schon sagen, auch der Teil schon hat mich so ein bisschen erinnert an das Mad-Hörspiel, was wir immer noch nicht besprochen haben, was ich mir auf Vinyl auf dem Flohmarkt gekauft hatte für viel Geld letztes Jahr. Das funktioniert auch so ganz hysterisch nur und da gibt's ja auch so Parallelen auf jeden Fall.
Ja, jetzt wo du das erwähnt hast, würde ich da einen Punkt nochmal auch vorziehen. Du hast gesagt, es ist so ein bisschen in die Länge gezogen, das Gesinge. Und das ist überhaupt etwas, was mir auffällt. Also wir haben ja gesagt, es ist ein recht kurzes Hörspiel, aber ich habe immer den Eindruck, der Autor, wir kommen auch gleich noch auf ihn, versucht da Meter zu machen. Klassische Phänomen, wenn du eine Hausarbeit schreibst und du denkst so, oh Gott, ich soll 10 Seiten machen, ich habe aber erst 5. Ah, ich mache mal den Zeilenabstand auf 1,5 oder auf 2 zeilig. Und so ähnlich funktioniert hier, finde ich, die Musik, die eingesetzt wird. Also es wird immer noch mal versucht, irgendwie Meta zu machen mit irgendwas, wo man nicht eine Geschichte erzählen muss, weil offensichtlich die vollkommene Ratlosigkeit herrscht, wie man da auf die Minutenanzahl kommt. Sehr originell ist es hier oder auch einfach nur halb irre, dass der Titelsong so nach einem Drittel der Kassette erst kommt.
Ja, wobei mich das nicht so sehr überrascht hat, weil, wie du sagst, das ist du brauchst so einen Aufschlag erstmal für die Geschichte. Worum geht's überhaupt? Wo kommt Garfield her? Und irgendwann ist er dann etabliert und dann macht man dann die Titelmusik. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Hätte am Anfang aber auch nicht geschadet. Vielleicht wollten sie nicht am Anfang Gesinge haben, weil das Titellied ja auch echt lange ist, finde ich, um dann direkt den Italiener singen zu haben. Das ist vielleicht auch ein Problem.
Ja, genau. Das Titel ist sehr lang. Das bestätigt wieder meine Vorstellung, dass da wirklich nochmal, wenn diese schreckliche Fasifa-Orgel oder was das da ist, dann nochmal ansetzt, da denkt man auch so, okay, ja, wir haben es gehört. Also jetzt reicht's aber auch. Aber dann muss auch zugutehalten, was du hier eben auch erwähnt hast. Eigentlich gehört das gehört sowas an den Anfang, aber hier macht es Sinn, weil es der Einstieg ist. Das ist ja die erste Folge. Wenn man sich, wie ich, noch die weiteren Folgen von Garfield angehört hat, da kommt dieser schreckliche Song immer gleich zu Anfang. Also keine Sorge. Aber interessant auch in dem Inlay. Weißt du, was ein Inlay ist, Felix?
Ja.
Wie würdest du sagen oder sagst du Inlet?
Inlay, Inlet. Was soll ein Inlet sein? Du meinst das Papierdingens, was in der Kassettehülle drinsteckt, wo alles draufsteht.
Genau, und zwar nicht das, was man vorne sieht. Das nennen wir Medienmacher-Cover, Felix. Ja, kannst ja mal aufschreiben. Und das andere, wenn man es umdreht, das ist das Inlet oder so. Und da sind dann so genau die Informationen, wer hat mitgesprochen. Und auch hier sieht man die fehlende Sorgfalt. Unter anderem ist auch Andreas von der Meden. Der taucht bei uns jetzt hier nicht auf, aber in einem späteren Teil hören wir ihn, ich glaube sogar als Odi, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wie immer, da ist Andreas von der Meden falsch geschrieben, Meden mit Doppel-E. Mhm. Das ist wirklich Blasphemie.
Ja.
Also ich schreibe ja Jesus auch nicht mit SZ.
Mhm.
Genau, und in diesem Inlet ist auch was ganz Seltsames drinnen hinsichtlich der Musik. Da steht dann bei der Musik, wie viel Anteil die Musik ausmacht und wie viel Anteil das gesprochene Wort ausmacht. Und da habe ich da dachte ich erst so, ist das was mit der GEMA zusammenhängt? Aber dann ist jetzt meine Verschwörungstheorie, dass da das Ariola, der Auftraggeber von diesem Projekt, dann auch gesagt hat, sag mal, wir haben ja recht wenig, lässt du diese Katze labern und es ist alles nur voller Musik. Und dass der dann da nochmal zeigen wollte, dass nein, es ist so und so viel Musik, aber es ist auch so und so viel Sprache drin. Warum sonst sollte man das in dem Inlet als Information verpacken?
Ja, aber das entscheidet ja das Label, was da drin steht. Da hat ja dann der Regisseur nichts mehr mit zu tun.
Na gut, dann wollte vielleicht das Label simulieren, dass das schon jetzt nicht irgendwie ein Musical ist, sondern dass da auch gesprochen wird, dass es ein amtliches Hörspiel ist. Also das, da stimmt doch was.
Ja, aber das siehst du ja auch erst, wenn du es gekauft hast. Ist ja auch sowas. Das kann doch an den Kunden sich nicht richten eigentlich.
Ja, um irgendwelche großen Sammelklagen zu verhindern, dass man sagt, wir haben es hier im Kleingedruckten aber ja schon geschrieben, dass hier schon recht viel Musik ist, denn uns ist wirklich nichts eingefallen. Und diese Musik auch, das ist so Gewerkschafts-Big Band-Rock, habe ich das Gefühl. Also das ist Musik von jemandem, der sozialisiert wurde in den 70ern. Und du hast das Hörspiel, machst du aber Ende der 80er. Mhm. Frank Zander mit Ninja Turtles klingt dagegen noch so richtig aktuell. Das ist auch was ich dem Typen vorwerfe, über den wir jetzt vielleicht gleich nochmal reden müssen, der das Ding hier verbrochen hat. Ja, auf den werden wir noch kommen, der leider mittlerweile verstorben ist. Aber wir haben ja, vorher habe ich dir so ein Skript geschickt und der Felix hat eben nochmal off-camera gesagt, nein, wir können nicht davon abweichen, wir sind immerhin hier noch in Deutschland, wir machen jetzt einfach mal weiter.
So ist es.
Denn jetzt kommt auch dein Lieblingspunkt, habe ich das Gefühl. Und zwar die Origin-Story von Garfield. Was wusstest du bisher von der Herkunft von Garfield?
Ja, wie gesagt, nix, weil ich ja nur einen späteren Band hatte. Das mit der Lasagne, das wird hier ja quasi hergeleitet. Ne? Er ist kommt da zur Welt in der Pizzeria. Man ist nicht so live dabei, aber es ist schon passiert sozusagen. Und das wusste ich alles nicht. Das wusste ich nicht, dass der aus einer Pizzeria kommt. Interessant ist halt, das sind die ungefähr 90 Sekunden des Hörspiels, wo man irgendwie so eine Art Backstory-Wound, heißt das ja, glaube ich, mitkriegt von Garfield. Er ist von seiner Mutter früh getrennt worden. Ich hatte ja früher auch einen Kater, der dann ausgesetzt wurde, offenbar von irgendwem. Und der war total verrückt, weil der halt ganz, ganz früh von seiner Mutter getrennt wurde. Ne? Und da hat man Mitleid mit Garfield und daraus... Ich weiß nicht, ob es daraus abgeleitet werden soll, aber er ist quasi ab Sekunde 1 aggressiv. Und dann ist eigentlich dieser Charakter Garfield auserzählt. Der hat keinerlei Nivellierung mehr, Unterschiede. Aber da ist mal kurz der Moment, da ist man auf seiner Seite. Danach nicht mehr.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das in den Comics verhandelt wird. Ich würde sagen, nein. Wie er da in der Pizzeria gezeugt beziehungsweise geworfen wurde, meiner bescheidenen Garfield-Expertise nach, ist, dass man das nicht zeigt. Also es wird darauf verwiesen, dass die so zusammengekommen sind, aber das ist eigentlich nicht die Story, die es gibt. Und deshalb habe ich ja auch das Wort Origin Story schon erwähnt, so wie bei Marvel, dass man dann so in die Figuren zurückgeht oder Better Call Saul, wie wurden sie eigentlich dazu? Und das bekommen wir hier präsentiert. Da wird dann über den Autoren meiner Meinung nach hier hinweggerollt. Also der Autor, ich habe es ja schon gesagt, Jim Davis, ist auf einer Farm aufgewachsen und da waren 25 Katzen und dem wurde jetzt seine Geschichte hier nochmal neu erzählt. Also weil hier in dieser deutschen Hörspielfassung passieren Sachen, die eben so nicht angelegt sind. Zum Beispiel diese hier.
Übrigens, ich heiße John. Und wie heißt du?
Also, eigentlich würde ich sagen, dreimal darfst du raten. Aber in diesem Fall, keine Ahnung.
Ich weiß, weil du und die Lasagne noch nicht ganz gar sind. Nenn ich dich, Garfield. Na, wie gefällt dir das?
Also auch hier, ich habe nicht an der UCLA Garfield studiert, Felix, aber diese Namensherkunft, die hier uns präsentiert wird, die ist ja offensichtlich nur für einen billigsten Gag, dass man sagt so, ha, die Lasagne war noch nicht gar, dann nenne ich dich Garfield. So würde es ja im Englischen, macht es ja gar keinen Sinn. Das ist offensichtlich erfunden. Was für eine Frechheit. Ich habe im Englischen auch nichts gefunden, dass das irgendwas damit zu tun hätte.
Mich macht das nicht so wütend, weil ich habe besser recherchiert. Deswegen verstehe ich, dass man im Deutschen eine eigene Version sozusagen dieses Namens herleiten musste. Im Englischen ist es so, dass bei Jim Davis der Opa hieß Garfield, ja. Das kann natürlich nicht Grund in der Geschichte sein. Ist klar, das ist seine eigene Motivation, den so zu nennen. Und Garfield leitet sich aber in der Geschichte offenbar ab aus einer Kaffeewerbung aus den 50ern. Zu einem Produkt, das scheinbar Garfield hieß. Und das ist wohl, wird wohl auch erwähnt, ist die Herleitung, warum der so heißt. Ich weiß nicht, ob es den Kaffee da in der Pizzeria gibt oder ob das überhaupt erzählt wird, aber irgendwo wird das wohl erwähnt. Und da man das nicht kennt, das Produkt, hat man hier das irgendwie anders gelöst.
Aber wenn du das so schön recherchiert hast, bist du dann nicht enttäuscht, dass man dass man dann hier so eine billige Behauptung aufstellt, die halt auch völlig folgenlos ist, nur einfach, um mal wieder 5 Sekunden lang vermeintlich einen Joke gehabt zu haben?
Weißt du, was ich geil gefunden hätte? Ich hätte es geil gefunden, ja, wenn die gesagt hätten, wir können das im Deutschen nicht machen, deswegen heißt die Katze anders. Educho. Weißt du? Irgendwie so. Jakobs Krönung. Da, alle hätten es verstanden. Kann man sich auch gut merken.
Ich habe einfach Respekt vor dem Kulturgut Garfield und finde es obszön, dass dann so daran gegangen wird und wirklich völlig lieblos eine neue Origin-Story da erzählt wird über den Namen, einfach weil einem nichts Besseres eingefallen ist. Mir fehlt da wirklich die Sorgfalt. Und jetzt kann ich ihn ja auch mal adressieren, und zwar, wer hat uns das angetan? Autor und Regisseur und auch die Stimme des Erzählers ist Kai Saban. Der ist mit 40 an einer Lungenembolie verstorben.
Oh Gott.
Und hat dieses Werk hier nur 3 Jahre überlebt.
Krass.
Felix, Tod und Drama, da wirst du ja hellhörig.
Ja, tut mir leid.
Nein. Offensichtlich tragisch, dass der nicht mehr lebt und dass er auch so bald nach diesen Hörspielen verstorben ist. Aber offensichtlich ist es seine Verantwortung, dass hier so viel Mist auch passiert. Falls das nachträglich von Ariola, ne, dem Auftraggeber, da rein redigiert wurde und Kai Saban gar nichts dafür kann, dann meinetwegen, ja, soll er mich als Geist heimsuchen, aber falls er wirklich dafür verantwortlich ist, wovon ich ausgehe, dann soll er auch so fair sein und das nicht machen. Es gibt ja einmal sogar einen Fehler in der Konjugation eines Verbs. Das hören wir hier mal.
Ja, da liegt er.
Gesprochen offensichtlich dann auch von Kai Saban selbst. Ja, da legt er. Ich weiß ja nicht, wie du dich auskennst mit Verben und so. Es müsste heißen, da liegt er.
Ich habe mir die Szene ein paar Mal angehört und ich weiß was, ich glaube, das ist ein bisschen wie dieses Ding, was war das letzte, dieses Kleid im Internet. Welche Farbe hat dieses Kleid, falls du dich erinnern kannst, wo Milliarden Leute diskutieren, ja, ist das jetzt, weiß ich nicht, mal braun oder grün oder so. Ne? Und je nachdem, mit was für Mindset du reingehst, hast du gesehen, das Kleid hat die Farbe. Und genauso geht's mir hier auch. Beim ersten Mal habe ich auch legt gehört. Und beim zweiten Mal dachte ich, nee, ich glaube, wenn du liegt erwartest, dann hörst du liegt. Ich glaube, das ist so ein Phantom-I ist da mit drin. Ich glaube, er hat's richtig gesprochen, aber ich weiß, was du meinst. Es kommt, man hört es irgendwie nicht.
Ja, da liegt er.
Also ich dachte dann kurzfristig auch noch Kai Saban, also Saban geschrieben mit Doppel-B, ob er vielleicht kein Muttersprachler ist oder irgendwie Japaner oder Koreaner. Aber ich habe dahingehend recherchiert und man kann auf Wikipedia auch den Grabstein sehen. Es ist eine Familie, die schon seit Ewigkeiten in Hamburg lebt. Und das ist keine Entschuldigung, es ist einfach fehlende Sorgfalt.
Vielleicht war der Satz, ja, da legt er sich hin und dann haben sie hinten was weggeschnitten. Aber ich weiß den Kontext gerade gar nicht mehr. Vielleicht geht das auch nicht.
Du klingst wie Sarah Wagenknecht, wenn sie über Putin redet.
Ach so, du meinst, vielleicht hat Putin auch gesagt, er hat das alles nicht so gewollt. Ja, aber er hat's doch nicht gesagt. Ja, aber das ist vielleicht dann doch gewesen.
Ja, er will doch gar keinen Krieg. Ja, Felix, bevor es hier zu dramatisch wird, lass uns doch mal zu dem Tatort Pizzeria überwechseln. Dass wir auch mal so, ne, vielleicht für alle Leute, die jetzt sagen, so, naja, wie viel müsst ihr jetzt über ein nicht so gutes Hörspiel reden? Lass uns doch mal was Positives reden, und zwar Pizzeria. Das ist ja ein ziemlicher Sehnsuchtsort. Hast du da vielleicht eine Anekdote für uns, die du mit Pizzeria verknüpfst?
Ja, ist ja schon ein wichtiger Ort auch in der Jugend gewesen. Früher war es ja so, früher auf dem Lande, da gab's ja dann immer eine Pizzeria nur auf dem Dorf, und die war dann halt entweder schlecht oder mittelgut, und da ist man immer hingegangen, war zufrieden. Jetzt, wo ich seit langer Zeit schon in der Großstadt wohne und auch so diese Gastronomie sich so radikal gewandelt hat, ist es ja so, Restaurants haben ja nur noch 3 Wochen auf und dann kommt schon das nächste. Also nichts kann sich halten. Und da wird's dann echt kleinteilig. Und ich hatte so eine Phase jetzt auch während Corona, da hat direkt um die Ecke hat plötzlich eine ganz kleine Pizzeria eröffnet. Und die waren total, das war total lecker da. Und es war unglaublich günstig, wo man sich schon die ganze Zeit gefragt hat, auch mit dem Wissen natürlich, was da passiert mit so Restaurants, wusste man, ey, das geht ein halbes Jahr hier. Die haben sich verrechnet, so kann das nicht funktionieren. Da hat dann irgendwie jede Pizza zum Abholen 7,50 Euro gekostet. Und es war aber total gut, das Produkt. Und deswegen bin ich da ein- und ausgegangen mit der gesamten Sippe. Am Ende gab es dann immer schon, wenn wir da warten mussten, gab es Freigetränke und sonst was. Und es ist genauso gekommen wie befürchtet. Von einem Tag auf den anderen war der weg.
Ja, so ein schönes Restaurant, was man gerne mag und wo man sich darauf freut und dann irgendwelche Gerichte immer wieder isst, das ist schon was wert. Weißt du noch, als wir bei Intro zusammengearbeitet haben, vorhin war schon die Rede davon, da sind wir dann auch immer mittags zum Essen gegangen auf eine sehr frequentierte Straße, da gab es auch viel, und da haben wir die Läden ja dann auch nach den Nummern benannt. Wir waren bei irgendeinem asiatischen Laden, der hieß dann nur die Nummer 80. Mhm.
Genau.
Und habe auch nie was anderes dort gegessen.
Gibt's heute noch den Laden?
Für mich ist auch die Pizzeria ein ganz großer, wichtiger Ort immer gewesen. Ich weiß noch, meine Eltern sind ja getrennt. Ich habe es ja vorhin schon versucht, auf die Tränendrüse zu drücken. Ich war dann an den Wochenenden oft bei meinem Vater. Der hatte dann so eine Junggesellenbude in Hanau, in der Schwedenstraße. Und da sind wir dann auch immer zu einer Pizzeria gegangen um die Ecke, die Pizzeria Europa, weiß ich noch. Da gab's dann so einen Flipper, das fand ich wahnsinnig toll, dass wir dann da geflippert haben, und irgendwann gab's den Frogger-Automaten, also ein Videospiel. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich diese Pizza damals so toll fand, dass ich da zum ersten Mal Oregano wahrgenommen habe und dass die immer so kochend heiß war. Also jetzt heutzutage gehe ich nicht mehr so gerne in Restaurants und setze mich hin und esse was. Ich hole mir dann die Pizza meistens, und dementsprechend ist sie eigentlich immer kalt, wenn ich sie esse schon. Mhm. Und da meine frühesten Erinnerungen in der Schwedenstraße an die Pizzeria Europa ist aber noch, wie mir die Haut vom Gaumen in Fetzen runterhängt, weil ich wieder zu heiße Pizza gegessen hatte.
Ja, das hatte ich neulich erst wieder, ehrlich gesagt. Übrigens, kleiner Pro-Tipp, weil ja auch bei euch sicherlich die neapolitanische Pizza, die mit dem dicken Rand und so, ist ja überall auf dem Vormarsch. Und das ist zum Beispiel so eine Pizza, wahnsinnig lecker im Restaurant, kannst du dir aber nicht holen oder liefern lassen. Die ist nach 3 Minuten aus dem Ofen, kannst du wegschmeißen. Das ist totale Scheiße, wie der Teig in kürzester Zeit abkackt. Also da ist jede andere Pizza dagegen, die kannst du am Tag später noch essen und so. Jetzt hat ein Kollege gesagt, man kann das schon machen. Man muss dann halt entweder super schnell essen, klar. Oder dann, wenn man es am nächsten Tag zum Beispiel aufwärmen will, muss man es in der Pfanne machen. Mit ein bisschen Wasser, hat er gesagt. Dann würde das wieder okay werden mit dem Teig.
Ich mache auch oft Pizza dann vom Tag davor in der Pfanne, also in der beschichteten Pfanne ohne irgendwas, und na, das wird dann eh schnell sehr fettig. Ja, also Pizza, ein wunderbares Grundnahrungsmittel. Seitdem ich ja jetzt auch nicht mehr vegan bin, leider, ich bin jetzt Vegetarier wieder, ist natürlich die Auswahl auch wieder sehr viel größer geworden. Was ist denn so, wenn man jetzt sagt, ich will mal Felix Scharlau einladen, weil er hat mir so viele schöne Stunden beschert mit seinen Podcasts und seiner ganzen Art. Was sollen die dir denn für eine Pizza ausgeben?
Also das Go-To-Produkt ist nach wie vor in einer guten Pizzeria natürlich Margherita einfach. wahlweise leicht abgewandelt. Also bei mir gerne Oliven oder wie ein Familienmitglied, als es noch sehr klein war, immer gesagt hat, Olive. Und vielleicht Paprika noch, aber nicht zu viel von allem. Maximal 3 Zutaten, ist fast schon zu viel. Und bei dir?
Das kann ich auch so bestätigen. So diese Vorstellung, so eine Gemüsepizza, da kriege ich schon schlechte Laune natürlich. Also der Käse muss noch die Hauptrolle spielen. Und je mehr dann da drauf geworfen ist, desto weniger ist das ja dann der Fall oft. Ich habe tatsächlich in Restaurants Hemmungen, dann die Margarita zu bestellen, weil ich dann denke, die Leute sind enttäuscht, die machen oder die mir verkaufen, weil das ist das billigste Produkt, natürlich das preiswerteste. Egal wie viel es kostet, ist es natürlich immer billiger als die anderen. Und dann denke ich immer so, nee, man muss irgendwas bestellen, damit die Leute zufrieden sind. So bin ich drauf, Felix. Hm.
Ja, aber die Gewinnmarge ist wahrscheinlich trotzdem noch die beste bei einer Margarita. Da ist ja wirklich, da kostet ja nichts. Das kostet ja gar nichts.
Das kann ich ja den Leuten dann erklären. Ich möchte die Margarita, aber ich möchte ihn, aber sie verdienen da schon noch mehr dran, hat mein Kollege mal gesagt.
Nimmst einfach ein großes Getränk, das ist sowieso das mit der höchsten Gewinnmarge und dann sind die zufrieden.
Ansonsten würde ich sagen 4 Käse und meine Unart ist, dass ich auf Pizza dann oft noch Tabasco drauf mache, um irgendwas zu spüren. Also privat dann eher.
Ja, widerlich.
Und Guilty Pleasure auf jeden Fall von Dr. Oetker Ristorante Pizza Spinacci, wo der Teig wie ein Keks schmeckt.
Mm. Lecker.
Wie sieht es aus? Der Erzähler. Wir haben ja schon gehört, der Erzähler ist auch der Autor und der Regisseur. Und er hat hier so eine Rolle, dass er so on the spot erzählt. Also, ne, ist jetzt nicht so der Märchenonkel, der vom Kamin dann nochmal was zusammenfasst, sondern er ist so ein bisschen dabei. Wie gefällt dir diese Art des Erzählens?
Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen beim ersten Mal hören. Wahrscheinlich braucht man das, weil es ja sehr visuell abgeleitet ist, was da passiert. Und plus du hast, und das ist jetzt das Problem, das ich jetzt schon vorziehe, du hast bei der Hauptfigur ausschließlich den inneren Monolog. Das heißt, die Katze wird von außen angesprochen, die Katze antwortet, aber der Mensch kann die Katze nicht hören. Wir hatten das bei Tim und Struppi ja neulich schon das Thema. Der Unterschied ist aber, Struppi ist eine Nebenfigur. Da ist das dann egal, das ist vielleicht sogar reizvoll, ja, weil es immer noch Leute gibt, die 1:1 interagieren. Das gibt's in diesem Hörspiel gar nicht und da werde ich wahnsinnig. Und ich habe auch das ziehe ich jetzt auch schon vor, in eine spätere Folge reingehört, wenn der Hund dabei ist. Die reden auch nicht miteinander, die beiden Tiere. Ich dachte, vielleicht können die Tiere wenigstens miteinander reden. Der Hund macht aber nur wuff, wuff, wuff. Und Garfield sagt, ja, und jetzt hau ich den noch mit der Kralle. Ah, das ist so anstrengend. Und vielleicht brauchst du dann so einen Erzähler, der so richtig dumm daneben steht und nochmal alles erklärt, was da passiert.
Ja, ich würde auch sagen, dass das ist, was noch am besten funktioniert. Ich habe halt nicht die Dialoge und deshalb muss natürlich der Erzähler da irgendwie das Scharnier sein und da mehr vermitteln und uns auch nochmal das Gefühl geben, dass das irgendwie zusammenhält. Also die Katze spricht ja zu uns, der Erzähler spricht zu uns und das hält dann schon ein bisschen mehr von dem zusammen, dass es einfach keine Dialoge gibt. Das Problem ist meiner Meinung nach eben beim Erzähler gar nicht die Art, sondern es sind diese hart beschissenen Texte, dass das halt einfach nicht lustig ist. Gott, das soll jetzt lustig sein. Ich raste aus. Ey, gebt euch mehr Mühe oder lasst die Witze weg. Aber schlechte Witze sind echt eine Strafe in so einer seriellen Darreichung.
Ja, aber das ist natürlich dann, es funktioniert ja, was die hier wollen, funktioniert so wie der klassische One-Liner. Also es gibt eine Situation und jetzt habe ich irgendwie ein Wortspiel, das ich da drauf ziehe. Aber es entsteht natürlich kein Humor dialogisch, weil der kann nicht entstehen. So, ne, weil die nicht miteinander reden. Der eine hört die Katze nicht und das ist total schwierig. Also die ganze Handlung ist unglaublich schwierig zu erzählen.
Genau, das Fehlen von Dialogen ist ein Riesenproblem. Du kannst natürlich dadurch nicht irgendwie Humor erschaffen, dass jemand was sagt und jemand darauf reagiert direkt. Und deshalb muss alles anders erzählt werden. Und zwar über die Figuren. Die Figur von Garfield ist ja grundsätzlich lustig, aber der Figurenhorizont, Felix, der uns hier präsentiert wird. Das ist ein Offenbarungseid. Also wir erfahren ja, dass Garfield neugeboren wurde. Ja, er ist neugeboren. Und was sagt er am allerersten Tag seines Lebens? Hören wir es mal.
Blödes Körbchen. Ich will wieder zurück in die, wie hieß das noch gleich? Labanche, Laganche, Ladingsbums. Na, jedenfalls dahin, wo es so gut gerochen hatte. Und apropos, ich habe Hunger. Wie heißt das doch gleich? Leerer Bauch studiert nicht gern.
Also das tut mir körperlich richtig weh. Das ist so lost, wenn Garfield Sprüche raushaut. Und dann ist es so Boomer-Humor. Und irgendwie, wenn du jetzt erzählen willst, ich habe diese Katze jetzt hier gerade vor euren Augen geboren. Und dann sagt die, dann zitiert die irgendwelche Sprüche aus den 60er Jahren. Das ist doch einfach ein Widerspruch in sich. Natürlich ist es schwer, mit einem leeren Blatt Papier zu starten, aber du kannst nicht einerseits sagen, wir wollen hier diese Katze präsentieren, wie es anfing, und aber auch noch dann ihre abgehalfterten Hallervorden-Gags sie erzählen lassen.
Ja, vor allem, weil sie ja im gleichen Atemzug ja auch sowas sagt, wie, wie heißt das da, was ich so gerne esse, hier Lagasne, Salane, so, ne? Also da ist das ja drin, das ist quasi da, wird man dran erinnert, ist neu in der Welt und lernt noch. Und dann kommen halt so ganz elaborierte Sprüche auch, das ist schon so ein bisschen, klappt nicht so ganz.
Vor allem auch, weil, das war auch eben schon Thema bei uns, dieser Katze geht ja all das Liebenswerte ab. Also, es gibt ja diese Figuren, die so Projektionen sind von dem, was man selber vielleicht gerne machen und sagen würde, die so den Konventionen, den gesellschaftlichen nicht so unterworfen sind. Also Alf natürlich oder auch Hui Bu als Zuschauer, als Zuhörerin kannst du da was reinprojizieren. Du würdest auch gerne mal sagen, so nein, ich bleibe liegen am Montag. Nein, ich esse jetzt das Essen, das Lieblingsessen von jemand anderem. Also so egoistisch sein zu dürfen und irgendwie frecher zu sein als andere. So funktionieren diese ganzen schrägen Vögel, die da immer wieder aufbereitet werden. Aber bei Garfield kommt es hier ja einfach nur unsympathisch rüber. Es ist ein toxisches Vollarschloch, wird einem skizziert. Und man soll irgendwie durch magische Weise, durch vielleicht die Vorarbeit der Comics noch das Gefühl haben, das sei irgendwie sympathisch. Aber das funktioniert für mich gar nicht. Also ich hasse diese Figur sofort. Ich finde, alles, was sie macht, ist wirklich, also man müsste das Tier einschläfern lassen.
Ja, harte Worte. Ja, es soll so ein bisschen, glaube ich, so an so ein jugendliches Rebellentum appellieren. Ich glaube, dass man sich so als Outlaw-Punk, der macht, was er will und so, das soll, glaube ich, eine Verbindung zum Heranwachsenden oder der Heranwachsenden herstellen. Aber es klappt halt, wie du sagst, gar nicht. Es ist auch zu düster gesprochen, aber selbst wenn man es anders aufbereitet hätte als von der Sprechstimme her, es sind die Texte und die Handlung auch einfach. Es ist eindimensional.
Garfield macht ein Wasserbett kaputt. Da soll man auch schon denken, so ein Wasserbett wird kaputt gemacht. Das ist schon sowas, wo man schon scheinbar begeistert sein könnte. Das ist schon fast ein Witz. Und dann wird es nur kommentiert von John, wie schlimm die Katze ist. Und er benutzt so ein ältliches Wort, das ist mir aufgefallen, Landplage.
Hey, wie das wackelt. Wie soll man sich denn hier festkrallen? Was ist denn das?
Oh nein, mein Wasserbett. Oh Garfield, du bist keine Katze, sondern eine vierbeinige Landplage.
Also du hast eine Szene, wo einfach so total aggressiv die Katze macht was kaputt und dann wird so ein Rentnerwort wie Landplage benutzt und das soll dann schon Humor sein, das soll eine Pointe sein, das soll irgendwie einem ein gutes Gefühl geben und es funktioniert nicht. Und das Einzige, was passiert, ist, dass solche Szenen so kleine aneinandergereiht werden und dann eben auch immer noch so in der Mitte, also um sie zu verbinden, diese Sketche, dann wird immer noch so ein bisschen Zeit geschunden. Ne, am liebsten noch mal ein Lied gesungen oder noch mal ein paar Füllwörter eingebracht.
Ja, interessant finde ich ja diesen Aspekt, der ist mir auch erst spät aufgefallen hier. Diese unglaublich aggressive Katze, ist die jetzt zufälligerweise orange? Da habe ich viel drüber nachgedacht. Und du weißt ja, deswegen, ich habe das ja auch so als so eine Art Geschenk hier interpretiert, dass wir jetzt eine Katze behandeln, weil das ist ja eigentlich mein Thema, ne? Das ist ja wie wenn du eine Drei-Fragezeichen-Folge machst. Oder denke ich so, das gehört doch mir. Was soll das, ne? Und so ähnlich ist das hier mit der Katze. Und da sind mir mehrere Sachen aufgefallen. Nämlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, im Amerikanischen heißt sowas ja Orange Cat, also was Garfield darstellt, also eine rote Katze oder rötlich. Oder wird dir besonders gut gefallen, Ginger Cat, weil Ginger heißt nicht nur Ingwer, sondern eben auch so Redhead, rötlich, sowas in der Art, ne? Und jetzt ist es so, und das wird tatsächlich wissenschaftlich untersucht, es gibt das Internetphänomen der Orange Cats. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist. Es gibt eigene Meme-Seiten, wo nur Zusammenschnitte sind von orangenen Katzen, die Scheiße bauen. Du siehst dann halt so ganz normale, andersfarbige Katzen, die vorne irgendwas Niedliches machen und hinten sitzt eine Orange Cat, die einfach so ohne, die einfach ansatzlos eine Vase runterkippt. Oder auf einen Hund losgeht oder so. Oder irgendwem eine mitgibt. Also ganz aggressiv. Und wie das dann eben so ist, man weiß halt nicht genau, ist das tatsächlich die Natur oder ist das eine Zuschreibung? Oder Achtung, darauf bin ich ganz spät erst gekommen, ist das vielleicht eine kulturelle Zuschreibung, die von Garfield ausgeht? Also hat hier Jim Davis beobachtet in der Natur, dass orange Katzen da auf seiner Farm, wo er gelebt hat, dass die aggressiver sind als andere und deswegen ist die orange? Hat er das Phänomen gesehen oder ist er Ursache des Phänomens? Und gibt's das Phänomen überhaupt? Das ist ja auch die Frage. Ich habe da mal ein bisschen was gelesen gehabt, zufälligerweise letztes Jahr. Da wurde das nämlich untersucht. Also was ist überhaupt, warum sind Katzen rot? Das ist relativ selten. Das ist natürlich keine eigene Rasse, sondern das ist eine genetische, nicht Veränderung, aber es ist ein anderes Gen, was sich da durchgesetzt hat. Deswegen sind die rot. Und das passiert offenbar häufiger bei männlichen Katzen als bei weiblichen. Deswegen ein größerer Teil ist wohl männlich. Vielleicht hat das was mit dem Charakter zu tun. Und es wird aber eben untersucht, tritt das denn überhaupt so auf? Wird das so wahrgenommen von KatzenhalterInnen, dass orangene Katzen jetzt aggressiver sind als andere? Und es wird da oft behauptet, ja. Es wird aber auch oft behauptet, nein, meine rote Katze ist viel ruhiger. Also es könnte, langer Rede, kurzer Sinn, es könnte sein, dass es da irgendwelche Ursachen gibt, dass die tatsächlich ein anderes Verhalten an den Tag legen, weil mit diesem Gen, das wohl für die rote Farbe verantwortlich ist, kommen wohl auch noch andere Gene und es kann sein, dass die das Verhalten etwas beeinflussen. Es gibt zum Beispiel die Beobachtung, dass rote Katzen offenbar mehr Jagdtrieb haben als andere. Das ist aber alles noch nicht so ganz valide. Also will sagen, das ist noch nicht geklärt, aber es könnte sein, dass rote Katzen tatsächlich aggressiver sind. Und dann wäre es natürlich interessant zu wissen, hat Jim Davis das beobachtet oder hat er das mit befeuert? So, fand ich ganz lustig.
Klingt sehr spannend. Ja, Felix, du giltst ja bei uns in der Clique auch so als die Crazy Cat Lady. Mhm. Du hast ja hier auch im Podcast immer von einer Straßenkatze erzählt, mit der du dich anfreunden wolltest, die jetzt dann letztens noch verstorben ist. Und du hast da irgendwie auch noch so ein Monument gebaut. Hattest du als Kind Katzen? Ich glaube nämlich schon.
Ich hatte eine, die war aber nicht rot. Das war klassisch getigert.
Ja, die hattest du noch, als ich dich kennenlernte, das weiß ich noch. Und dann ist die verstorben und du warst ganz traurig.
Ja,
da habe ich noch nicht so viel über Gefühle gewusst. Mhm. Ah ja, wie hieß die denn, um ihr nochmal die Ehre zu erweisen?
Hast mich auch schon mal gefragt. James, spult ein paar Podcasts zurück.
Selbstverständlich, aber es ist ja alles zum Rekapitulieren hier auch. Der gute alte James.
Wird alles abgefragt bei der nächsten Prüfung.
Du wirst dich wundern noch, was hier noch abgefragt werden wird hier. Ja, also was ich beim Thema Haustiere auch gerne noch mal ansprechen würde, ist vielleicht auch so ein kleiner Exkurs, ist so, gerade wenn man so Garfield sieht und du hast ja das gesagt, ach, männliche Katzen sind so und so, das ist ja eine Geschlechtszuschreibung, aber eigentlich will man ja gar nicht, dass Haustiere, so geht es mir zumindest, ein Geschlecht haben oder irgendwie eine Sexualität. Also in meiner Welt sind auch Katzen Frauen und Hunde sind Männer. Und das stimmt ja alles gar nicht und das weiß ich auch. Aber was mich immer so belastet ist, wenn ich darauf gestoßen werde, dass diese Tiere nicht nur zur Zierde da sind. Also wir hüten ja manchmal die Katze von den Nachbarn und dann, wenn die da eben so rumläuft und dauernd ihren Anus zeigt, denke ich, es kann nicht wahr sein, wie unangenehm. Wenn dann auch andere Leute dabei sind, dann denke ich so, oh Gott, jetzt denken alle Anus und keiner spricht's aus. Also da kriegt's, macht mich schon, das fasst mich irgendwie an. Oder wenn ein Hund sich auf den Rücken wälzt und gekrault werden will und du siehst die Genitalien. Also ich kann dann nicht, ich bin da nicht mehr so im Moment mehr drin. Kennst du das?
Ja, ich hänge noch bei deiner Kritik von vorhin, dass du Herrchen für ein falsches Wort hältst bei einer Katze, aber du selber, Zitat, hütest die Katze der Nachbarin. Dachte ich so, du hast so eine Schafherde. Sagt man das im Deutschen, dass man Haustiere hütet?
Hütet kommt mir sehr neutral vor, aber ich möchte nichts sagen. Ne? Es geht am schnell was über die Lippen, Tom Cruise. Ja. Ich hüte die Katze. Ja. Ja, wie war das? Konntest du das irgendwie ausblenden? Also die machen ja auch immer dann ihr Geschäft und so. Man ist ja ständig auch mit der Körperlichkeit konfrontiert und es ist ja nicht nur so goldig.
Nee, das ist ja bei keinem Haustier goldig. Ich halte es jetzt bei Katzen aber noch für einigermaßen überschaubar, also wenn die jetzt nicht krank sind. Katzen gelten ja zumindest als sehr reinlich. Das können die natürlich nicht immer durchziehen. Die kotzen schon auf den Teppich, aber die sind auch eher diskret. Also so habe ich es wahrgenommen. Wenn die einigermaßen trainiert sind, dann wollen die, glaube ich, auch schon eher ins Katzenklo machen. Aber ich habe auch nur eine gehabt. Vielleicht war das bei der ein bisschen angenehmer. Weiß nicht.
Felix, wie hieß denn deine Katze nochmal?
William.
Der gute alte James. Ach so. Aber Felix, hier eine wichtige Frage. Nochmal, hast du dich schon mal im Affenhaus für fickende Tiere geschämt?
Wenn Kinder dabei sind, ja. Kinder zeigen dann so drauf und lachen und dann habe ich mich geschämt, ja, sonst nicht so.
Ah ja. Also als ich jünger war, da habe ich tatsächlich habe ich Dates immer im Zoo gemacht, bin ich immer in den Zoo gegangen. Das fand ich so romantisch, das hat so ein eigenes Tempo, das konnte man sich noch leisten, auch als Jugendlicher. Und du hast so viele Anschlussmöglichkeiten, nicht wahr? Du kannst über vieles, hast so Eindrücke, die man dann zusammen verarbeiten kann und ist irgendwie so positiv. Aber im Affenhaus, dachte ich immer so, oh, da müssen wir jetzt schnell durch, weil es so, dieser himmelschreiende Gestank natürlich erstmal. Aber da pinkeln sich die Tiere ja mitunter ansatzlos selber in den Mund, ja, oder auch ohne Vorwarnung oder ohne Vorspiel wird dann gefickt. Und das finde ich mal so peinlich.
Ach so. Okay.
Also meiner Meinung nach müsste man Affenhäuser verdunkeln und schließen.
Okay, ich dachte jetzt, du willst darauf hinaus, dass du dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Affenhaus gegangen bist, um das Thema so langsam mal ins Horizontale zu verlegen, mit so ganz subtilen Hinweisen.
Ja, aber das Gegenteil ist ja der Fall. Man geht ja auf ein Date, um die Münze der Liebe zu tauschen, dass es alles so was Romantisches überführt wird. Und dann soll natürlich auch für das Gegenüber die Vorstellung von Sexualität, die soll so was ganz Knuffiges, was ganz Unbedrohliches, was ganz Schönes haben. Und dann bist du da im Affenhaus, also wo sich die Leute bepinkeln und besteigen und plötzlich denkt doch bestimmt auch das Gegenüber so, ihr geht genau so, was will er jetzt auch.
Ja, okay. Vielleicht geh doch mal woanders hin beim Daten. Geh doch mal ins Museum oder so.
Mein Tipp ist, beim ersten Date nicht ins Affenhaus gehen.
Okay, alles klar.
Gut, Felix, was haben wir noch? Ach so, wir sind ja bei diesem komischen Hörspiel. Ich spiele noch mal irgendwas ein, um zu paraphrasieren, wie unlustig der Scheiß ist.
Inzwischen hat sich unser Antiheld oder, wie er sich selbst gern bezeichnet, Überkater und Herrscher à la Lasagne einigermaßen in seinem Zuhause eingelebt.
Da erinnert's mich so ein bisschen daran, wie Moderatoren in den 90er Jahren auf Helge Schneider reagierten, indem die halt einfach nur dasselbe gesagt haben, was sie so bei ihm gehört haben. Also da haben die dann auch so komisch gesprochen und dachten, das ist dann lustig. Und hier denkt dann eben Kaiser Bahn, wenn er einfach Garfield das Wort Lasagne sagen lässt, das sei schon ein Witz oder Überkater. Aber das reicht halt nicht. An anderer Stelle ist so eine Bananenschale wird dann Thema und du weißt, oh, das ist jetzt das Setup, dass jemand aufs Maul fällt. Und dann dauert das gefühlt auch wieder Minuten und dann passiert das. So funktioniert doch nicht Humor. Humor ist ja Timing und auch Überraschung.
Ja, ja, und vor allem, es muss so hinkonstruiert werden, dass Garfield auf der Suche nach Essen ist und irgendwie sieht er ein paar Sachen, die gefallen ihm nicht und dann sagt er, oh, Obst. Wo man so denkt, hä, so eine Katze, verstehe nicht. Und dann heißt es erst ja Äpfel und dann Bananen. Ne, als würde er jetzt eine Banane mögen und dann schält er sie ja, ich meine, das ist ein Katzenbaby, ne? Schält dann die Banane, um sie zu essen, um dann die Schale zu haben, damit der Witz stattfinden kann. Also die Katze muss eine Banane essen wollen, obwohl es ja eigentlich das Thema Essen ist ja schon auf Lasagne abonniert. Es ist echt schwierig. Also da muss man vielleicht auch sagen, weiß nicht, ob der Gag jetzt so organisch da einzufügen ist. Vielleicht trennst du dich mal von der Bananenschale. Vielleicht ist es aber auch in irgendeinem Comic schon so. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht komme ich jetzt zu dem zu der Frage, die ich am Anfang schon mal geteased habe. Ich habe ja, nachdem das so scheitert, das funktioniert ja alles überhaupt nicht, habe ich dann auch so ein bisschen Mitleid bekommen und gedacht, na ja, vielleicht kann man so einen Comicstrip, die Art, wie man Garfield vor Augen hat, vielleicht kann man das nicht als Hörspiel erzählen, weil es gibt halt nicht so eine Entwicklung. Er erlebt ja nicht wirklich Abenteuer, löst irgendwelche Fälle. So bei Alf, ne, da ist ja immer noch die Sache, dass er muss versteckt werden von den Nachbarn. Er erzählt von einer fremden Kultur, von einem anderen Planeten. Die gibt uns dann einen Blick auch auf unsere eigene Kultur wieder preis. Und das ist ja so eine ähnliche Figur, aber damit der kann man was machen. Was soll man mit dieser Katze machen? Also meine Frage an dich, hätte man das irgendwie besser machen können? Ginge ein besseres Hörspiel oder muss das so scheitern, wie es hier scheitert?
Schwierig. Also die, wie gesagt, für mich scheitert es halt dadurch, dass keine Dialoge stattfinden. Keine Dialoge, die Inhalte, Emotionen oder Humor transportieren können. Und das ist im Comic schon so, aber du hast die visuelle Ebene, dadurch funktioniert das auch leichter. Hier ist man ja teilweise überfordert auch von dem, was passiert. Das kommt ja noch hinzu, dass man ja gar nicht kapiert. Ich habe nur so eine Geräuschkulisse. Und dann verstehe ich aber vielleicht auch gar nicht, was passiert ist. So. Deswegen, also mir fällt da kein Weg ein, das so zu erzählen und dem Werk noch treu zu bleiben. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Wie siehst du das?
Ja, ich denke jetzt, wenn jetzt irgendjemand an uns herantreten würde, ne, Universal sagt jetzt, oh, Felix Scharlau, Linus Volkmann, wir haben hier richtig Geld, ne, könnt ihr nochmal mit eurer Hörspielexpertise die Marke Garfield nach vorne bringen. Da würden wir ja schon auch sagen, das machen wir.
Ja, klar.
Aber ich weiß nicht, ob es besser werden
könnte.
Ja gut,
das ist ja eine andere Frage, ob man jetzt als Freiberufler einen Job annimmt und das Geld kassiert. Das ist ja eine andere Frage. Natürlich würden wir es machen, aber ob wir es wirklich besser könnten, das kann ich jetzt nicht beantworten.
Also ich würde schon denken, also Bananenschale und Landplage und der Überkater aller Lasagnen, also ganz so scheiße würde es nicht, aber ich wüsste trotzdem nicht, was man da, also wo man da hingehen müsste, damit da so eine Mechanik funktionieren könnte, die man auch noch wiedererkennt als Garfield und die irgendwas einem Hörspiel beitragen kann.
Was mir gerade noch einfällt, es gibt eine Stelle, da läuft Garfield irgendwo hin, sagt dann glaube ich auch so, ja, ich glaube, dann gehe ich mal darüber oder so und dann hört man original so Menschenschritte auf Kies. Das ist so eine Ebene, Katzen machen nicht viele Geräusche, ist auch schon wieder schwierig, hat ja nicht so Signature-Sounds, ne? Und miauen tut der nicht, weil er redet ja, aber dieses, wenn er rennt, das kann man schon, glaube ich, das hätte man gut abbilden können, als hätte ich so ein total hysterisches Katzengerenne, das hätte ich ganz lustig gefunden, das gibt's gar nicht, glaube ich, hier.
Wer ja auch überhaupt nicht die Sache retten konnte, muss man ja auch sagen, ist H.P. Kerkeling. H.P. Kerkeling könnte man ja denken, in dieser Zeit, in seiner Prime, beziehungsweise noch so richtig im Werden. Also der hat ja bestimmt einiges mitgebracht. Und auch der hat entweder den Texten nichts beifügen wollen oder können. Und er bringt es auch nicht so gut rüber, finde ich. Wie geht dir das mit der Stimme?
Ja, also Ich behaupte ja, und ich glaube auch ein Stück weit zu Recht, dass ich ein gutes Stimmgedächtnis habe. Jetzt, wie wir vorhin gelernt haben, nicht unbedingt, dass ich die Namen direkt sagen kann, aber ich kann wahnsinnig schnell Stimmen zuordnen. Die Rolle kenne ich, der hat da mal da und da gesprochen bei 3 Fragezeichen. Ich kann das wirklich gut. Und hier war ich fassungslos, eigentlich das ganze Hörspiel lang, weil ich kann das gar nicht auf Habe Kerkeling ummünzen. Und man kennt ja seine vielen erfolgreichen Versuche, mit der Stimme irgendwie zu modulieren oder wen anders zu sprechen oder Horst Schlemmer und was es da alles gibt. Also du kennst, akustisch kennst du die gesamte Range, behaupte ich, von Habe Kerkeling, aber das kannte ich noch nicht und ich erkenne ihn überhaupt nicht wieder. Und das ist eigentlich komplett verschlagen gesprochen. Das ist die Regieanweisung, du bist ein Arschloch und du sprichst es so ganz sinister verschlagen. Vielleicht hätte man ihn zwingen müssen oder bitten müssen, das so ein bisschen freudvoller zu machen oder so ein bisschen ironischer an manchen Stellen oder einfach ein bisschen hellere Stimme. Aber es ist so ein bisschen, ne? Also ihr habt ja gehört. Und das passt nicht und ich kann das auch gar nicht auf ihn beziehen, muss ich sagen. Wie ging dir das?
Ja, für mich ist das auch die größte Faszination fast von diesem faszinationslosen Projekt, dass ich weiß, dass es Habe Kerkeling und dass ich es nicht erkennen kann. Also weißt du, es gibt nicht mal so diesen einen Moment, wo ich dann denke so, ach, hier habe ich ihn jetzt erkannt und dann ist es wieder weg, sondern es ist durchgehend so, dass ich die Stimme nicht erkenne, an keiner einzigen Stelle. Und das finde ich schon wieder irgendwie bemerkenswert, dass es das gibt. Wer dagegen mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist und wen ich tatsächlich gerne höre, ist John, der Halter der Katze. Der wird gesprochen von Gernot Endemann.
Ich glaube, ich gehe nach nebenan und krieg meinen Nervenzusammenbruch.
Und zwar spricht der auch, das ist so eine Rolle von ihm, die ich sehr in Erinnerung habe, er spricht auch in der Folge Ungeheuer aus der Tiefe von der Gruselserie. Das ist jetzt relativ random, aber das ist so eine Stimme, die ist immer mal wieder auch im Europa-Universum von dem Label Europa zu hören. Und er ist auch Major Hoffmann bei Commander Perkins, darüber haben wir auch gesprochen. Und halt dich fest, er ist auch Sonny Elmquist in Der Karpatenhund. Auch eine prominente Rolle.
Ich wollte das Mandala sehen und deshalb habe ich mit einer starken Taschenlampe, das heißt, es kommt nicht wieder vor. Ja, es ist ganz toll. Der passt wirklich gut. Das ist vielleicht auch das Problem dann wieder von der Garfield-Figur, gesprochen von Habe Kerkeling, dass die andere so gut funktioniert. Du siehst ständig, was du hättest haben können eigentlich. Weil er hat ja, Gernot Endemann, er hat ganz viel dieses Zerbrechliche, dieses Hadernde, oh nein, das kann der wahnsinnig gut. Und das kann der hier auch gut, der reißt das schon raus.
Ja, der hat wirklich so was Freundliches und das ist ja auch die Rolle von diesem John, wenn man sich so Garfield vor Augen führt, braucht er natürlich ein sehr nachgiebiges Herrchen und er spielt das gut und der andere spielt das aber eben wirklich wie ein Mobber. Und deshalb wirkt dann auch, hat man die ganze Zeit Mitleid mit der Figur und wundert sich, dass der das alles so erträgt. Aber Felix, um nochmal auf Johnny Elmquist, den du ja so schön eben nachgemacht hast, zu sprechen zu kommen. Der taucht ja in die 3 Fragezeichen und der Karpatenhund auf.
Sonny.
Ja, da legt er, Felix. Da legt der Hase im Pfeffer. Und zwar der Karpatenhund, den haben wir ja auch mal besprochen in einer Sonderfolge. Es gab mal eine Edition von Ausnahme der Rose mit auf einer echten Kassette. Auf der einen Seite haben wir besprochen den blinden Hellseher von TKKG und auf der anderen Seite den Karpatenhund. Das ist schon lange out of print. Vielen Dank, Dennis, der uns das damals so schön organisiert hat, dass wir das haben konnten, dass das auch so schön aussieht, das ist wirklich, die Wertsteigerung ist unermesslich, aber ich würde jetzt auch nochmal sagen, wer Geld PayPalt, wer uns über 20 Euro PayPalt, was natürlich sehr viel ist, vielen Dank, der kann ab jetzt dann auch nochmal sich darauf berufen, dass wir ihm die Files schicken, wenn das okay ist für dich, Felix.
Also, ich hatte ja gesagt, dass wir das auch so irgendwann mal veröffentlichen können, plus ich hab's die ganze Zeit schon Leuten geschickt.
Ja, klar. Aber wer jetzt sagt so, ach, ich möchte gerne diese legendäre Folge und ich habe nicht zugegriffen, als Felix Scharlau noch ein offenes Buch war und nichts gemerkt hat, was wir da für einen Klassiker noch in petto haben. Also, wenn ihr einen Anreiz braucht, um zu sagen so, ja, jetzt, um ihre Arbeit zu würdigen, da wollen wir jetzt kein Geld investieren, aber diese scheiß Sonderfolge würde ich gerne mal hören, dann ist jetzt euer Moment.
Man muss dazu sagen, Dennis hat ja, ich habe mit ihm geschrieben neulich, hat ja noch ein Exemplar und das steht jetzt in seinem Webshop, wo das alles verkauft wurde. Danke nochmal dafür. Steht es drin für 3000 Euro. So als Gag, weißt du, die letzte Kassette, die er noch hat. Als Gag, so lange, bis es jemand zahlt. Dann ist es plötzlich kein Gag mehr. Dann wird der Eintrag verschwinden und plötzlich siehst du ihn da mit dem Jaguar vorbeifahren.
Ja, mit dem 3000 Euro Jaguar. Ich freue mich schon. Felix, wie sieht es aus? Gibt es noch was? Peter Kirchberger bei den Sprechern hast du ja schon erwähnt. Fehlt dir noch was? Ich glaube, du hast nämlich noch einen Trivia-Fact für uns.
Ja,
hier.
Also ich kann mir ja nichts merken im Leben, ne? Und ihr habt ja auch gemerkt, wie wenig ich von meinem einen Garfield-Band da mitgenommen habe aus meiner Kindheit. Ich wusste ja gar nichts mehr. Was ich mir aber gemerkt habe, sind die Garfield-Telefone. Und zwar aus mehreren Gründen. Ich glaube, also es gab in den 80ern Garfield-Telefone. Da liegt Garfield so und ich glaube, der Hörer ist quasi in seinem Rücken. Man nimmt das so raus. Ne? Also kabelgebundene Telefone haben wir neulich erst erklärt. Wenn ihr es nicht mehr wisst, was das war, geht nochmal in eine ältere Folge. Und es war so ein riesiges Ding und ich habe das total vor Augen. Vermutlich, weil irgendwer in meiner Kindheit das zu Hause hatte. Ne? Und ich glaube, das war damals ziemlich erfolgreich und konnte man kaufen. So, und was ich auch im Hinterkopf hatte, und ich habe es tatsächlich dann auch online gefunden, war, dass irgendwo auf der Welt doch diese Telefone ständig angespült wurden. Und das habe ich gefunden, das ist recht prominent im Netz vertreten, das Phänomen, und zwar in der Bretagne. Werden seit den 1980er Jahren schnurgebundene Telefone im Garfield-Look jährlich zu Hunderten an den Strand gespült. Und man hat jetzt aber erst 2019 herausgefunden, woran das liegt. Nämlich in einer schlecht zugänglichen Meereshöhle in der Nähe ist halt so ein Schiffscontainer. Das passiert ja öfter mal, dass so ein ganzer Container da vom Schiff fällt, von irgendeinem Frachter. Und dann treiben die so rum oder gehen unter. Und da wurde einer in so eine Höhle gedrückt. Und immer, wenn da die Flut reinkommt, werden Garfield-Telefone rausgespült. Und jetzt rasten alle zu Hause aus. Warum? Weil das ist doch 1:1 der Plot von Die drei Fragezeichen und Die Geisterinsel. Der Schatz, die Golddublonen, die dann immer rausgespült werden. Ne? Ist genau das Gleiche, nur mit Garfield-Telefon. Ich dachte echt, ich spinne. Naja, und das so eine Scheiße habe ich mir jetzt mehrere Jahrzehnte gemerkt und nochmal anrecherchiert. Wenn ihr eins im Urlaub findet, schickt's uns. Das interessiert uns.
Wäre es dann nicht schön, wenn wir zu dieser Höhle in der Bretagne mal hinfahren ja. könnten auf unserem großen Trip? Wir machen ja diesen Podcast für Funk, habe ich gehört, ja, demnächst.
Die Garfield-Höhle, das wird Quoten bringen, ich sag's dir.
Felix, vielen Dank für diesen tollen Einwand. Da merkt man, du hast auch so ein bisschen den Blick für das Bunte. Das ist ja auch wichtig, ja. Denn eigentlich war jetzt das Erlebnis mit dem Hörspiel war schon sehr trist. Deshalb möchte ich mal zum Fazit drängen hier. Wie ist es? Also ist es schon wieder Kult, weil es so scheiße war oder ist es einfach nur unerträglich? Nee,
ist einfach richtig beschissen und es wird niemals ein Zeitgeist in diesem Erdenrund zurückkommen, der das cool machen könnte. Die Gesellschaft möchte ich sehen. Punkt. Und wie siehst du's?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass dieser Aspekt, weißt du, wenn wir diese Hörspiele dann haben und oft sind sie dann so ein bisschen mediocre oder manche sind auch ganz gut, aber es interessiert mich dann trotzdem nicht so sehr. Aber wenn man sich mit ihnen beschäftigt, dann muss man sich letztlich auch zum Anwalt von dem einen oder anderen okayen Hörspiel machen, so geht es mir zumindest. Und deshalb hat es mir hier eigentlich schon so zur Identifikation gereicht, dass ich gemerkt habe, so okay, das ist meiner Meinung nach in allen Ausnahme der Rose-Folgen bis jetzt das schlechteste Hörspiel. Also die schlechteste Hörspielumsetzung. Oder hast du eins vor Augen, wo du sagst, nee, das war handwerklich und vom Flow her noch beschissen?
Ja, ich würde sagen, es ist das zweitschlechteste Garfield, weil Fünf Freunde essen glutenfrei, hatte noch diesen wahnsinnigen Willen. Also die haben noch so eine Fallhöhe reingezogen, weil es so witzig sein wollte. Und das finde ich fast noch schlimmer dann.
Aber bei Fünf Freunde essen glutenfrei, da war halt dieser Novelty-Aspekt für mich, dass Na, dass halt eben diese zwei Welten da zusammen gedacht wurden, die heutige Welt und diese klassische Enid Blyton Welt, das hat halt überhaupt nicht funktioniert und ist gescheitert in sich, aber da hatte ich noch so ein originäres Interesse oder irgendwie, da sind ein paar Sachen aufgepoppt, die halt sonst nicht da waren. Hier ist halt wirklich gefühlt gar nichts da und man merkt eben den Machern an, dass sie das auch gemerkt haben und ein bisschen die Musik aufgebläht haben und die Zwischenphasen nochmal paraphrasiert, damit es länger dauert. Wenn wir jetzt hier auf Social Media wären, würde ich sagen, so man macht eine Abstimmung, was war schlimmer, glutenfrei oder Garfield-Hörspiel. Es ist, denke ich, ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder Arsch-an-Arsch. Mhm. Also mir hat es aber tatsächlich eben ein bisschen Freude gemacht, dass ich das so so mit so einem Furor auch hassen konnte, beziehungsweise dass man sich jetzt nicht fragen musste, na ja, ist es nicht doch nein, man muss sich gar nichts fragen, das ist wirklich Mist und es tut mir leid. Ich denke, dass Kaiser Bahn in seinem Werk auch auf das ein oder andere mehr stolz gewesen ist als auf dieses Projekt hier. Kann ich einfach jetzt mal ohne es zu wissen, sagen.
Ja, dann sind wir doch auch schon am Ende dieser Folge jetzt, nehme ich an.
Ja, Felix, so ist es nämlich auch. Und zwar gibt es hier eigentlich immer noch das Quiz. Jetzt ist es so, Felix, du bist ja dermaßen ein Profi mittlerweile. Die Antwort hast du schon gegeben.
Und zwar bestimmt der Kaffee, oder?
So ähnlich ist es. Ich hätte gefragt, auf wen die Figur Garfield zurückgeht, von Jim Davis erschaffen. Ich lese es dir aber mal vor, damit du die Möglichkeit hast, hier dir deine Lorbeeren einfach nur einzustreichen. Mhm. Geht er auf James R. Garfield, den 20. Präsidenten der USA, zurück? Geht er auf James R. Garfield, den 20. Präsidenten der USA, zurück, weil Jim Davis als Kind eine nach ihm besuchte Schule besuchte? Nee, Moment. Oh Gott. Moment, ich muss nochmal neu anfangen.
Hast du das Quiz erst erstellt, nachdem ich das gesagt hatte mit dem Großvater, oder?
Okay, also ich möchte nochmal auf das Quiz hier zu sprechen kommen. Felix, es ist so umständlich formuliert und du hast ja die Antwort schon gegeben. Kann ich dir nicht einfach nur die richtige Antwort sagen und du nickst sie ab? Der Name von Garfield bezieht sich auf seinen Großvater James R. Garfield Davis.
Das würde ich nehmen.
Das würdest du nehmen, denn die aufmerksamen HörerInnen haben gemerkt, das hat der Felix selber eingebracht, dass der Großvater von Jim Davis auch Pate stand für den Namen der Figur Garfield. Und ich habe ein sehr elaboriertes, wortreiches Quiz darum herum gebaut, was ich jetzt einfach hier dem Felix nicht noch präsentieren muss, denn er hat mich schon besiegt, bevor es losgegangen ist.
Ach, gewonnen.
Applaus für Felix.
Danke, danke, danke. Ah, herrlich. Ich bin so im Flow drin. Jetzt kommt nämlich bei dir wahrscheinlich die Frage, und weißt du schon, was als nächstes kommt? Bestimmt wieder nicht, weil du bist ja nie vorbereitet, Felix. Normalerweise richtig. Ich kann es dir aber jetzt schon sagen, außer du willst die Frage gar nicht stellen.
Nein, klingt ganz gut. Mach mal.
Und zwar weiß ich wirklich schon, was als nächstes kommt, denn ich hatte ja letzte Folge schon erwähnt, dass ich Post bekommen habe und das Projekt, das da so vehement gefordert wurde, umsetzen werde. Ich könnte jetzt sagen, wir bleiben beim Thema Katzen, weil das hier so gut war, aber vielleicht bleiben wir eher beim Thema Katzen, weil das hier so schlecht war und hoffen, dass es anders wird. Das ist mein Hinweis an euch. Nächste Folge nochmal Hashtag Katzen, sogar noch Hashtag Großkatzen. Man darf gespannt sein.
Miau. Mhm. Wahnsinn, Felix. Da werde ich aber auch mitfiebern. Aber ich werde es ja wahrscheinlich etwas früher erfahren, hoffe ich. Und danke dir, dass du hier diesen Spaß mitgemacht hast. In Memoriam James, unserer Lieblingskatze von Felix.
Danke.
Jetzt habe ich es mir auch gemerkt.
Jetzt wird es emotional. Jetzt wird doch noch hinten raus geweint. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir waren Ausnahme der Rose. Du bist Linus, ich bin Felix. Ich sage tschüss. Tschüss.
Ausnahme
der Rose.